If it's rumor control, here are the facts. As some of you know, a 337 model EEV crash landed here at 0600 on the morning watch. There was one survivor, two dead, and a droid that was hopelessly smashed beyond repair. The survivor is a woman.
Sebastian, und bei mir befindet sich heute der Fred, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und der Udo, hallo.
Moin, Jungs.
Und ihr hört die 100. Folge der Nostromo-Gespräche und damit seid ihr auch gleichzeitig in unserem 5. Jubiläumsjahr angekommen, was wir heute hier verenden. Denn am 28.04.2019 sind wir mit unserem Podcast auf Sendung gegangen. Und wer uns schon ein bisschen häufiger gehört hat, der weiß, dass wir ja eigentlich sogar schon ein Jahr vorher angefangen haben und so ein bisschen vorproduziert haben. Also eigentlich auf dem Papier gibt es uns sogar noch ein Jahr länger. Aber trotz alledem, das ist sozusagen heute unsere große Jubiläumsfolge und ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Und zu diesem ganzen Geburtstagsanlass, ich hatte es gerade gesagt, wir haben ja viele ZuhörerInnen. Das habe ich jetzt tatsächlich wirklich wieder festgestellt, denn das leidige Thema Social Media, viele bekommen das ja mit, gerade durch den, ich will nicht sagen Wegfall von Twitter, aber seitdem jemand anderes diese Plattform übernommen hat und auch umbenannt hat, gab es da natürlich auch einen ordentlichen Schwund. Wir waren, glaube ich, von den ganzen Filmpodcastern somit die Ersten, die damit weggezogen sind. Und Facebook läuft bei uns aber auch mittlerweile langsam aus, weil ich bin von der Plattform verschwunden, ja, und da fehlt natürlich dann halt eine treibende Kraft halt, da irgendwas fortführen zu wollen und zu können. Weswegen wir eigentlich nur noch auf Instagram unterwegs sind, Blue Sky und ja, ansonsten tatsächlich ganz klassisch über E-Mail. Und da habe ich tatsächlich was festgestellt, denn ich habe bei Blue Sky einfach mal gefragt, genauso wie bei Instagram, habt ihr denn irgendwelche Fragen zu unserem Geburtstagsspecial? Und sehr überraschenderweise kam bei Blue Sky, wo sonst relativ wenig bis gar nicht Rückmeldung auf überhaupt irgendwas von uns kommt, sehr viel Rückmeldung sogar. Ich war sehr überrascht, dass da tatsächlich doch eine ganze Menge zurückkam. Und genau, da eine Frage sozusagen an euch da draußen, die ihr uns bis hierhin auch schon zugehört habt. Wo seid ihr denn unterwegs? Welche Social Media Plattform nutzt ihr denn? Und wie würdet ihr am liebsten eigentlich informiert werden? Ich kann jetzt hier nur für mich sprechen. Ich kann nicht 5, 6, 7, 8 Social Media Plattformen befeuern. Das funktioniert auch nicht. Mhm. Zum einen, man muss sich natürlich auf diesen Formen ja auch wirklich bewegen, häufiger aktiv sein und nicht nur einfach diese ganzen Posts absetzen. Das ist ja das, was ja gerade aktuell bei Blue Sky ja auch passiert. Ich behandle das nicht absichtlich stiefmütterlich, aber die Zeit gibt es halt auch einfach gar nicht her, so viele Plattformen zu bespielen. Ich würde am liebsten ganz gerne nur 2 haben oder vielleicht sogar nur 1, aber das ist unrealistisch. Deswegen lasse ich eher die Frage an euch da draußen, meldet euch gerne, wo treibt ihr euch rum und was haltet ihr aktuell gerade so für die beste Lösung? Und bei euch beiden weiß ich ja auch, ihr seid gerade Social Media mäßig auch eher, wenn dann auf Instagram unterwegs, ist das richtig? Oder wo seid ihr unterwegs noch, Fred?
Das ist, tatsächlich ist das bei mir das Einzige und ich, selbst da gucke ich nicht mal täglich rein. Ich stelle ab und zu gerne ein Foto hoch, wo ich denke, ach, das ist ein schönes Foto, das dürfen auch andere sehen, und scroll dann auch mal so ganz kurz für ziemlich, also vielleicht für 10 Minuten mal durch, so alle 2, 3 Tage, und das war's schon. Also ich bin bei Social, während ich früher gerne mal eine Stunde bei Facebook Nachrichten gelesen habe, also auch so als Newsportal es benutzt habe, habe ich da jetzt eher einen Feedreader, der nur so RSS-Feeds ausliest, und bin Social Media mäßig quasi komplett raus, was das, was die Portale angeht.
Mhm.
Privat, ja.
Bei mir ist das auch lediglich Instagram und ich ziehe vielleicht noch Letterboxd irgendwie auch in diese Blase mit rein. Ist ja auch irgendwie eine Form von Social Media, von Austausch. Da bin ich, glaube ich, fast mit am aktivsten. Da gucke ich eigentlich fast am häufigsten rein, weil also Instagram nutze ich natürlich auch noch so ein bisschen für berufliche Sachen und für Musikgeschichten und so, deshalb schon mal unterwegs, aber ja, mehr auch nicht. Facebook bin ich völlig raus und bei den anderen war ich noch nie richtig drin. Also, ja. Das ist es dann auch schon.
Da habe ich gleich mal so eine Live-Frage, weil ich hatte das gesehen, die lieben Kollegen von Antenne Traumstadt, die haben einen Letterboxd-Account. Das heißt also, mit ihrem Podcast sind die dort einfach ja, auf Letterboxd. Und ich finde es tatsächlich echt ganz cool, dort vielleicht auch einen anderen Austausch zu haben. Da erstmal die Frage an euch, könntet ihr euch das vorstellen, dass wir so einen Nostromo-Account auf Letterboxd machen und unsere ganzen Filme tracken? Oder sagt ihr eher, nee, das bleibt lieber im Privaten?
Also hat bei mir mit privat nichts zu tun. Ich bin, ich nutze halt IMDb. Da habe ich auch immer angefangen, seit vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Und bin mit Letterboxd jetzt nicht so firm. Ich weiß, dass ihr da seid, aber irgendwie hatte ich da mal reingeschaut und bin da nicht gelandet bis jetzt. Wäre aber offen, wenn das jetzt der Sache dient. Alles für die Mission.
Ich bin da auch offen für, aber ich glaube fast, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns da ja, also dich Basti und mich da eh irgendwie schon hier und da im Auge haben, wenn sie es denn wollen und dann hier und da auch mal schreiben und irgendwie einen Kommentar hinterlassen und so. Man kann das natürlich bündeln, aber ich weiß nicht, ich glaube fast, dass die Instagram-Basis schon so mit die beste ist, wo man das so alles geballt machen kann. Ist so ein Bauchgefühl irgendwie.
Da gebe ich das tatsächlich recht. Es wäre sozusagen bloß eine Extension, aber ich wüsste halt nicht, wie ich dann jetzt meinen privaten Filme dann halt über die Nostromo-Gespräche tracke und da wäre das nächste dann auch, wir würden dann immer einmal pro Monat einen einzigen Film halt irgendwie tracken. Mhm. Vielleicht noch die alten Filme noch nachtracken. Da passiert also relativ wenig und das heißt, es dürfte sowieso nur ein sehr harter Kern an ZuhörerInnen dann dem Ganzen folgen. Also ist noch nicht so ganz ausgereift. Wenn ihr da draußen Ideen dazu habt, wie man das machen könnte und ob das überhaupt Sinn macht, lasst uns einfach wissen.
Genau.
Genau.
Und da sind wir auch bei einem guten Punkt, nämlich die Fragen von unseren ZuhörerInnen. Ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, ich bin wahrscheinlich der am häufigsten, am meisten hier in der Moderation gendert. Ich weiß, es ist ein Reizthema, das ist mir völlig egal, was ihr da draußen davon haltet. Ihr habt es mitbekommen, der Fred und Udo macht es nicht und das stört mich auch überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich weiß, dank unserer Statistik, dass wir einen sehr hohen Anteil an Frauen haben, die möchte ich ganz gerne ebenfalls mit meinen und aus meinem privaten und Freundesbekanntenkreis weiß ich eben halt auch, dass auch zumindest eine Transperson uns auch noch hört. Deswegen hier Grüße gehen an der Stelle raus und ich möchte ganz gerne alle gerne ansprechen und deswegen finde ich das gerade in so einer Plattform, die wir hier bieten, wo wir über Filme sprechen, schön, wenn wir wenigstens auch alle ansprechen würden und will da gar kein großes Politikum draus machen, sondern mir geht es eigentlich eher um die Geste und das ist eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ihr geht damit auch fein.
Ach, komplett, es ist halt eigentlich. Ich gendere vielleicht nicht so extrem dann wie du. Ich war jetzt im Podcast-Umfeld ist das. Da müsste ich mal drauf achten, aber in meiner Alltagssprache zumindest rede ich oft in der weiblichen mehr Form.
Ich versuche das tatsächlich auch immer mehr, aber es flutscht mir auch einfach manchmal durch. Das gebe ich offen zu. Hm. Ich brauche da Zeit und Übung.
Ja, das ist nicht schlimm. Es wäre auch nicht schlimm, wenn ihr sagt, nee, das traue ich mich so, das will ich nicht machen, weil darum geht es tatsächlich gar nicht, sondern mir geht es tatsächlich eher um die Geste. Und weil wir bei der Geste sind, jetzt seid ihr da draußen dran, eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, die würde ich jetzt hier verlesen und dann versuchen wir die doch mal irgendwie hier zu beantworten. wir haben selbstverständlich auch von KollegInnen Fragen zugeschickt bekommen. Das heißt also von anderen Podcasts und anderen Podcast-Hosts. Und deswegen fange ich doch mal mit dem prominentesten Einsendung an, nämlich die kommt von Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast.
Oh, Grüße.
Er fragt, was ärgert euch bzw. bedauert ihr mit Rückblick auf eure 5-jährige Podcast-Geschichte am meisten? Und daran angeknüpft, und was war das größte Erfolgserlebnis bzw. worauf seid ihr besonders stolz? Also 3 Fragen. Ich würde es vielleicht mal so machen, Fred, wir machen das ja nun schon seit über 5 Jahren.
Ja.
Möchtest du vielleicht mit der Frage anfangen?
Gern. Bei Bedauern habe ich eigentlich erstmal auf die Schnelle nichts. Was ich besonders herausfordernd fand und schön fand, was vor allem du da geleistet hast, aber ich ein bisschen mitgeleistet habe, ist die Nightmare-Reihe. Da habe ich in relativ kurzer Zeit alle Filme durchgebinged und das war ein ziemlich cooles Ding, was du da vor allem geleistet hast, aber auch für mich war das, dass da mehrere Filme schauen aus einer Reihe und darüber sprechen. Wo ich auch noch gern zurückdenke. Nehme doch gleich den Punkt, was ist bei dir das, wo du auf am meisten stolz bist?
Wo ich am meisten drauf stolz bin? Das ist vielleicht ein bisschen globaler. Ich bin eigentlich stolz, dass wir wirklich weitergemacht haben, dass wir nie aufgehört haben. Und dass wir uns weiterentwickelt haben und dass dieses Format niemals stillgestanden ist, sondern dass da immer irgendwas verändert worden ist, dass wir da mal das Skript umgeworfen haben, dass wir viele GästInnen mit da hatten, also dass das Format irgendwie sich immer weiterentwickelt und nicht stehen geblieben ist. Wir versuchen natürlich so ein paar Sachen halt zu etablieren, aber ich bin halt ganz besonders stolz drauf, dass wir halt weitermachen und dass da halt auch noch genügend Ehrgeiz und Elan auch noch da ist und für die Gespräche und das würde ich sagen, das ist so das, wo ich am stolzesten eigentlich drauf bin, dass wir das A haben und auch weitermachen und auch weitermachen wollen.
Mhm. Okay, und bevor wir zu Udo weitergehen, frage ich auch gleich noch, weil ich finde jetzt nichts, auch so bei Überlegen, was mich wirklich ärgert oder bedauert. Gibt es vielleicht irgendwas, aber es muss schon sehr lange zurückliegen und kann so arg nicht gewesen sein. Gibt es bei dir da was, wo du sagst, das hätte anders laufen sollen oder das ärgert dich im Nachhinein noch?
Also das, sag mal so, also ich kann mich schwer alte Folgen von uns anhören. Das geht wahrscheinlich vielen Podcasterinnen da draußen so. Es geht schon los mit der Technik, die wir verwendet haben. Da geht's los, dass ich sehr lange wirklich keinen Popschutz verwendet habe, was man auch hört. Und ich vor allen Dingen auch etwas laxer geschnitten habe. Das mache ich, glaube ich, seit 40 Folgen ganz anders. Da bin ich wirklich rigoros. Aber da kann ich wirklich sagen, also gerade was so Aufnahmequalität und mein Schnitt betrifft, da bin ich jetzt nicht sonderlich stolz drauf. Und da gibt es ein paar Folgen, wo ich denke so wie, hätte mal die Pause jetzt nicht rausmachen können oder die dritte Wiederholung vielleicht einfach rausschneiden können, weil die hätte es nicht gebraucht. Aber das ist dann so mein persönliches Befinden. Anderen fällt das gar nicht so sehr auf. Es sei denn, sie sind vielleicht sogar selber Podcaster. Also jetzt vielleicht einfach mal so als Beispiel, andere Podcasts, die betrachten ihre Podcasts wirklich als Rohgespräche und finden dann wirklich dann die Form im Schnitt. Und ähnlich ist es bei uns auch. Also ich sitze pro Folge, die 1,5 Stunden geht, ungefähr 3 bis 4 Stunden einfach nur im Schnitt da. Und da ist es nicht so, dass ich irgendwas dazu finde, sondern irgendwas rausnehme. Und das haben wir eben halt früher einfach überhaupt nicht gemacht. Und das hört man auch. Ja. Genau. Fällt dir noch was dazu ein, Udo? Auch wenn du noch nicht so lange, also es stimmt ja gar nicht, du bist ja eigentlich seit 3 Jahren da.
Ich wollte gerade sagen.
In 3 Jahren, ja genau.
Also ich bin nicht besonders gut da drin, auf Dinge stolz zu sein. Das ist ein Lernfeld, an dem ich arbeiten muss. Deshalb versuche ich das jetzt hier an dieser Stelle auch mal, denn oft schließe ich Projekte ab, zum Beispiel irgendwie ein Musikalbum oder sowas oder wir nehmen einen Podcast auf oder so und ich mache dann immer einfach weiter und gucke selten zurück und besinne mich der Dinge, die da gut gelaufen sind. Also ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass wir es trotz unserer aller nicht ganz einfachen Terminkalender immer wieder schaffen, hier so schön und auch mit Ruhe zu einem schönen Gespräch zusammenzukommen und da immer am Ball zu bleiben. Das finde ich ganz großartig. Und auch so ein bisschen stolz darauf, wie du auch schon gesagt hast, so auf die Entwicklung, die wir nehmen. Ich finde es schön, dass wir da immer flexibel bleiben und den Podcast anpassen, unser System ein bisschen anpassen, wie jetzt mit dem Wechselsystem bei den Filmen und sowas. Also ich finde, das morpht immer schön und geht auch so mit uns und mit der Zeit und mit der Stimmung mit. Und das finde ich großartig. Auch so mit ne, Moderationsversuchen und solche Sachen. Und da kommen wir auch gleich zu den eher bedauernswerten Punkten. Ich bedauere beispielsweise da diese Folge Mad Mission 4 war das, wo wir uns sehr spontan hier auf meiner Couch zusammengesetzt haben und ich moderiert habe und ich habe die Folge nochmal gehört und meine Güte, ich glaube, ich hatte noch nie überhaupt in meinem ganzen Leben eine Podcast-Folge, wo ich so viel geöhmt habe wie in dieser. Unfassbar, also wirklich Leute da draußen, wie ihr das hören konntet, ist es mir ein Rätsel. Das bedauere ich ein wenig, aber das war auch ein langes Wochenende mit sehr vielen Filmen, nicht allzu viel Schlaf und einer ungewohnten Podcast-Situation hier auf der Couch und dann mit dem Moderieren, was ich ja auch noch nicht ganz so oft und vor allem auch nicht so regelmäßig mache. Ja, Udo, get over it. Aber so.
Okay, aber dazu zur Ehrrettung, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einige Leute das eher belächelt haben, die Folge, weil das werden wahrscheinlich nur so ein paar Hardcore-Fans diese Reihe ganz besonders gehört haben und ja, denen konnten wir natürlich nicht das Wasser reichen mit dem ganzen Hintergrundwissen, was die haben. Wir suchen uns hier einfach so einen vierten Teil aus und labern da ein bisschen random drüber. Genauso habe ich das Gespräch auch empfunden und ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich fand es aber auch schön, einfach nur dieses Format dort von der Black Box, dieses Mondo Bizarre, einfach auch nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt zu hieven. Und dafür war es eigentlich ganz gut da, fand ich. Also
glaube ich unterm Strich auch. Da hatte ich nur so nach dem Gespräch und dann selber nach dem Hören so das Gefühl, oh, da war meine Performance auch, was die Zusammenfassung von dem Ganzen angeht, das normalerweise geht das besser. Es ging an diesem Tag einfach nicht so, wie ich mir das selbst gewünscht hätte. Oh, und ich bedauere noch was. Das kann ich noch eingeben. Oh. Und zwar verpasste Folgen, wo ich nicht zugegen sein konnte und zum Beispiel die Whiplash-Folge, wo ich abbrechen musste, wegen auch dieses benannten Festivals, weil ich da los musste und Kinotickets hatte. Das sind natürlich dann verpasste Gelegenheiten, einfach noch viel mehr und weiter über Filme zu quatschen. Da gibt es hier und da was auf dem Zettel, wo ich wirklich sage, das bedauere ich, dass ich da entweder gar nicht da war oder los musste. Ja.
Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von unserem lieben Kollegen Dominik. Mit dem hatte ich ja auch gesprochen zu Nightmare on Elm Street 7 in Fankreisen, aber eigentlich Freddy's New Nightmare. Ihr erinnert euch. Mhm. Und zwar fragt er, was wünscht ihr euch A für die nächsten 5 Monate und B für die nächsten 5 Jahre?
Ich bin da ganz genügsam und ich finde das genauso schön, wie es ist. Meine Ambition ist genau das, was wir machen, mit euch über Filme zu quatschen. Ich habe ja, da ich sonst im Film nicht weiter unterwegs bin und auch nicht sonst wie als im Podcast oder sonst wie, geht es mir genau darum. Also ich habe den Spaß daran, mit euch über Filme zu quatschen. Und denk da auch gar nicht an Hörer, muss ich ehrlich sagen, sondern es ist ein Anlass, Filme ganz anders zu schauen, als ich sie sonst schauen würde. Ich bin auch da immer ein bisschen aufgeregt, weil ich immer denke, ich weiß nicht genug und ich habe auch gar nicht die Motivation, 8 Stunden zu einem Film zu recherchieren. Es muss halt mit 1-2 Stunden reichen und denke dann immer, ich weiß eh nicht genug und dann verhake ich mich beim Quatschen. Es ist immer so ein bisschen wie ein Auftritt, ein bisschen aufgeregt bin ich dann halt und freue mich aber auf die andere Weise, also auf Film auf eine andere Art zu begegnen, als wenn ich mir die einfach abends so anmache und und dann den Benefit, den ich davon habe, wenn ich anders drüber nachdenke und durch euch aber jede Menge Input bekomme, die den Film oft nochmal rumreißen. Und von mir aus kann das noch eine ganze Weile so weitergehen.
Cool. Das ist schön. Wie sieht es bei dir aus, Udo?
Ja, manchmal fällt es mir schon schwer, über die nächsten 5 Tage zu planen. Deshalb fällt es mir besonders schwer, über 5 Jahre zu planen. aber was ich mir wünsche, ist zum Beispiel in meinen eigenen Moderationsparts so generell einfach noch ein bisschen nach vorne zu kommen, ein bisschen sicherer zu werden, so mit Fahrplänen durch Gespräche durch und so. Ich glaube, da habe ich einfach Bock drauf, aber da muss ich auf jeden Fall noch üben und üben kommt vom Machen, von daher immer mal wieder tun und da weiterkommen. Da habe ich Spaß dran und ansonsten sehe ich es genau wie Fred, einfach weitermachen und noch viele tolle, interessante Filme besprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Und also das, da bleibt der Fahrplan wie gehabt.
Ich kann mich da euch eigentlich nur anschließen. Ist wirklich, ich habe jetzt keine großen Pläne, Hoffnung, Wünsche, irgendwas zumindest, was den Podcast betrifft. Ich wünsche mir, dass wir so in dem Team weiterbleiben, dass wir da gemeinsam wachsen, dass wir schöne Gespräche finden. Und das gilt für den nächsten wie die nächsten 5 Jahre. Da bin ich tatsächlich sehr genügsam, wie auch er. Mhm. Genau. Okay, da würde ich sagen, nächste Frage. Kennt ihr noch den Namen Langdon Alger? Sagt euch das was? Klingelt da irgendwas bei jemandem von euch?
Nee. Nein.
Wer die Simpsons damals gesehen und verfolgt hat, bei dem dürfte es jetzt eventuell klingeln. Das war sozusagen ein Crush von Lisa Simpson, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und dieser wunderschöne zusammengestellte Name mit dem Felix vorne noch dran. Genau, aber er fragt, hättet ihr lieber bis zu eurem Lebensende einen nassen Fuß oder dürftet, wenn ihr Schokolade esst, nur noch so ganz billige Schokolade essen, die im Hals kratzt?
Nasser Fuß, ganz klar nasser Fuß. Und da hätte ich sogar noch eine Bitte dann ans Universum. Wenn ich den Rest meines Lebens einen nassen Fuß habe, bitte direkt beide Füße nass. Ansonsten müsste ich dann immer auf der anderen Seite eine nasse Socke anziehen, damit das so ein bisschen ein Gleichgewicht auch ist. Denn ich glaube, ich fände es echt komisch, wenn immer nur der eine Fuß nass ist. Fred, du, nasser Fuß?
Nee, Schokolade.
Ach. Oh. Okay.
Also Ich liebe Schokolade und das so sehr, dass es mir ganz gut tun würde, wenn ich einfach, wenn die nur noch schlechte Schokolade essen würde, dann würde ich nämlich keine mehr essen. Und es gibt genug andere Sachen, die ich auch an Essen mag, auf die ich ausweichen könnte. Aber so ein nasser Fuß, so ein penetranter nasser Fuß die ganze Zeit und dann, weißt du, ich meine, ich auch noch als Lehrer, wenn ich dann durchs Schulhaus gehe und dann immer so ein Watschgeräusch, also ne? Also ich muss jetzt in meiner Klasse keine Arbeiten schreiben, aber stell dir vor, weißt du, du schreibst eine Prüfung und dein Lehrer läuft so hinter dir lang und
naja, zumindest wird da niemand beim Spicken erwischt, weil die immer alle wissen, wo du bist.
Genau. Siehst du? Schokolade. Lieber die Schokolade.
Und was? Na gut. Ich schließe mich der Schokolade an und verbinde das mit einem Wunsch ans Universum, dass dem lieben Felix dann exakt das Gegenteil dann halt passiert, dass er dann die nassen Füße hat, wenn ich die Schokolade essen muss. Und damit komme ich zur nächsten Frage, die uns auch wieder ein sehr schöner künstlich zusammengestellter Name, Samuel L. Bronkowitz, gestellt hat, auch über Blue Sky. Wie ist die Podcast-Gruppe zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, darüber haben wir ja eigentlich schon mal gesprochen. Ja.
Gibt es da nicht schon einen Wikipedia-Eintrag oder so?
Nee, ich glaube nicht, aber wenn irgendjemand da draußen sich beflissen fühlt, einen Wikipedia-Eintrag zu machen, könnte das gerne tun. Ich werde das dann auch selber reviewen und gucken, ob die Zitatquellen gut belegt sind. Ja, genau, wir hatten es gesagt, ich glaube, in Folge Alien hatten wir drüber gesprochen. Und auch in unseren ersten 1-2 Folgen haben wir viel drüber gesprochen. Fred und ich kennen uns durch die Musik. Wir haben zusammen in einer Band gespielt und haben dann gesagt, lasst uns mal einen Podcast machen, wenn die Band jetzt schon nicht weitergeht. Und das passiert auch gerade, immer noch, seit 5 Jahren oder in dem Fall seit 6 Jahren. Und der Udo, wie ist der Udo zu uns gekommen? Udo, möchtest du selber sagen?
Ja, ich war im Bahnhofskino unterwegs, wo ich ja häufiger, gerade in der Zeit war ich recht regelmäßig als Gast mit drin und jetzt immer noch mal hier und da gern sporadisch, immer wenn es passt. Und da hast du mich gehört und hast mich angeschrieben und als Gast mit hier reingezogen. Und ja, ich bin geblieben, ne?
Exakt so ist es passiert. Mehr kann ich tatsächlich gar nicht dazu sagen. Dann kommt hier ein großer Fragenblock von der lieben Anne und zwar vom Kammerflimmern Podcast. Der Udo war jetzt jüngst erst dort zu Gast und hat dort über einen Linklater-Film gesprochen. Mhm. Deswegen hier nochmal die Empfehlung, wir hauen euch das selbstverständlich in die Shownotes zu der Folge, hört da mal rein. Das ist eine sehr schöne und vor allen Dingen sehr persönliche Folge geworden, wie ich finde.
Das stimmt. Und wir haben die Weplash-Folge, wo die Anne mit bei uns war, auch da gerne mal ein Ohr hineinwagen.
Sie hat hier unter anderem eine Frage gestellt, die wir eigentlich schon beantwortet haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal weiter im Kontext lesen. Und zwar, was haltet ihr für eure beste Besprechung? Ich fange gleich mal mit dir an, Fred. Was denkst du, ist unsere beste Besprechung?
Habe ich echt ein schlechtes Gedächtnis. Also wir hatten einige. Also ich kann meine Stimme einfach nicht auf Aufnahmen hören und versuche das zu vermeiden, wenn ich gerade ich mal eine Folge schneide, höre ich ganz, ganz selten noch mal rein oder so schnell drüber. Dann hebt es mir die Zehennägel ab. Ich kann es nicht genau sagen, wir hatten einige Folgen, wo wir direkt danach gesagt haben, Mann, das war jetzt aber gut. Aber frage mich mal, welche das waren, weiß ich nicht. Das habe ich mir nicht in mein Tagebuch geschrieben.
Okay, und von der Erinnerung, vom Gespräch her, als wir so gesprochen haben, gab es da irgendwas, wo du sagst, so, da habe ich richtig gute Erinnerungen dran?
So funktioniert mein Gedächtnis nicht. Ich weiß, okay. wir hatten welche, aber ich kann nicht mehr sagen, welche Podcast das war, aber es waren welche, wo wir so richtig zufrieden rausgegangen sind und ich kann dir aber nicht mehr sagen, welche das waren. Aber es gibt sie.
Okay. Okay. Udo, wie sieht es bei dir aus?
Ganz klar die Blowout-Folge. Ich weiß nicht, ich höre die auch selber gern. Ich habe die danach auch noch ein, zwei Mal gehört. Und ich fand die so rund und so stimmig und auch von den ganzen Inhalten und so von der Gewichtung, wie wir zwischen den Themen da hin und her sind. Also die war für mich irgendwie einfach, die war für mich gefühlt perfekt. Einfach eine tolle Folge, die ich sehr, sehr mag und wo ich auch danach sehr selig aus dem Gespräch rausgegangen bin und mich das Gespräch noch viele Tage irgendwie begleitet hat. Das fand ich super. Ja, was ist es bei dir?
Mir geht's ähnlich wie Fred. Ich habe immer so ein Problem, meine eigene Stimme zu hören. Dadurch, dass ich aber einen Großteil der Folgen ja auch eigentlich alle geschnitten habe, habe ich die selbstverständlich auch immer mal gehört und weiß dann auch immer danach so wie, okay, das war gar nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich würde sagen, ich habe drei Folgen, wo ich sage, das sind auch so gleichzeitig so eure Empfehlungen, so Go-To-Folgen, die mir jetzt so spontan einfallen. Ich muss dazu sagen, also viele Folgen habe ich nur ein einziges Mal gehört und mich beim Schneiden danach nie wieder. Deswegen ist das jetzt auch so mit Vorsicht zu genießen. Aber auf jeden Fall die Aliens-Folge, die war super unterhaltsam und sehr informativ und hat echt viel Spaß gemacht, weil ich habe zur Vorbereitung für diesen Podcast natürlich da nochmal reingehört und festgestellt, oh, wir haben ja ganz kluge Sachen gesagt und oh, meine Güte, waren wir sehr unterhaltsam und ich habe auch gemerkt, dass ich verdammt gut geschnitten habe in der Folge, weil sie sich sehr flüssig angefühlt hat und das passiert meistens nur dann, wenn man gut schneidet. Ich weiß, wie wir normal sprechen und so sprechen wir halt einfach nicht, aber es hört sich trotzdem gut an, es hört sich natürlich an, deswegen ist das tatsächlich schon eine Sache. Die Blowout-Folge selbstverständlich, das ist ja ein riesen Mammut-Ding, 2,5 Stunden vollgepackt mit ganz viel Informationen, Gedanken. Da kann ich tatsächlich beipflichten und ein Gespräch, was ich leider nicht mit euch geführt habe, mit keinem von euch, es war eher so ein Überraschungsgespräch, nämlich das war tatsächlich mit Dominik Stark zu Freddy's New Nightmare, denn das Gespräch stand ja eigentlich zu Anfang unter keinem guten Stern, wir beide waren nämlich krank und ich war auch völlig breit, ich war völlig durch, ich habe wirklich die ganzen Nightmare-Folgen innerhalb von 2 Monaten durchgeprügelt, Gespräch, und dann habe ich die auch geschnitten. Wer für uns gut aufgepasst hat und weiß, wie lange ich so an der Folge schneide, weiß auch, wie mein Oktober ausgesehen hat. Zusätzlich hatte ich dann da auch noch 3 Projekte auf Arbeit, also von der Arbeit, die ich noch selber noch schneiden musste. Also die waren schon alle abgedreht und mussten geschnitten werden. Das heißt, also ich habe gefühlt nur im Büro verbracht und irgendwas geschnitten. Und genau da in diese Zeit fiel dieses Gespräch rein und ich war erkältet und war auch völlig durch, weil wir das Gespräch noch verschieben mussten. Und Dominik ging es irgendwie ähnlich. Und dann sind wir in das Gespräch reingekommen und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich nenne das jetzt einfach mal Podcast-Magie. Wir haben uns da so tief reingeredet und sind so tief ins Detail gegangen, wie ich noch nie über diesen Film gesprochen habe oder gedacht habe, dass mir das sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte es auch tatsächlich zum letzten Mal wirklich nur beim Schneiden gehört, aber dachte mir so wie, okay, die Magie, die ich beim Gespräch gespürt habe, also was auch immer das ist, ja, das war irgendwie da drin. Das kann ich so sagen. Und ansonsten, mir fällt es echt schwer, wie gesagt, da irgendwas anderes jetzt rauszufinden, da ist sie eben halt nicht höre. Das müsst ihr sagen. Deswegen die Frage an euch ZuhörerInnen da draußen, was ist denn eure Lieblingsfolge? Da könnt ihr uns gerne mal was dazu schreiben. Freuen wir uns.
Ja,
Sehr schön.
Und die Anne hat noch eine Frage. ich lese sie einfach mal vor. Es ist eine sehr implizite Frage. Wir müssen reden. Inwiefern ist Udo eine Ergänzung, die vorher gefehlt hat? Fred, hat denn eigentlich der Udo gefehlt?
Also das ist eine ziemlich gemeine Frage, weil wir natürlich zusammen zu zweit auch schon ein Dreamteam waren. Aber als das heißt ja nicht, dass es noch traumhafter geht. ich schätze an Udo sehr, dass er noch einen ganz anderen Blick reinbringt, einen sehr tiefen Blick hat. Und ich finde es krass, wie unglaublich gut du dich ausdrücken kannst. Oh, während also bei mir ganz viele Ams und Gestottere und Satzabbrüche und was, ja, da war schon wieder das und sich das alles so gestolpert anhört oder sich auch spricht schon bei mir, habe ich das Gefühl, du sprichst quasi schon fast wie gedruckt, auch über mit einem längeren roten Faden. Ja, das finde ich gut und das hebt ein bisschen meine, ja, das ergänzt sich gut zu mir auf jeden Fall. Da mitteln wir uns dann aus.
Wow, danke dir.
Bevor ich das die Frage gleich an dich weitergebe, Udo, du willst die ja auch gleich beantworten, habe ich kurz noch was dazu zu sagen. Also vorher hat der Udo nicht gefehlt, aber als er dann da war, haben wir gemerkt, dass er eine Bereicherung tatsächlich fürs Team halt ist. Das haben wir schnell festgestellt und da war halt auch sofort auch Shabby da, weswegen man jetzt sagen kann, er würde jetzt fehlen, würde er nicht mehr da sein. Genau. So kann man es wahrscheinlich am besten beantworten. Aber jetzt Udo, du möchtest genau auf die Frage antworten.
Ja, sicher. Ich glaube, was euch vorher definitiv gefehlt hat, ist so ein bisschen ganz gesunder Geschmack hier drin für den richtig schönen Schund. Ich glaube, ich habe mit meiner Liebe zu eher sehr abgründigen Filmen, die eigentlich die meisten Menschen lieber gar nicht in ihrem DVD-Schrank stehen haben, vielleicht hier und da noch, ich sag mal, Aerobicide oder sowas. Ne? Das wäre hier nicht im Podcast gelandet, wäre ich nicht da. So, bumm, schwöre ich drauf, wette ich drauf. Und ich glaube, das ja, bereichern trifft es vielleicht ganz gut. Ich kann mit meiner Liebe zum, und das ist vollkommen liebevoll gemeint, zum Schund, hier manchmal eine Note reinbringen, die sonst vielleicht fehlen könnte. Ja, so. Beantwortet das die Frage? Ich glaube schon, oder?
Ja, ich denke schon, ganz gut. Da hast du noch einen guten Punkt gebracht. Ich habe tatsächlich letztens wirklich mal kurz in die Aerobicide-Folge reingehört und habe mich sehr amüsiert, sehr amüsiert. Vielleicht ist das auch noch so ein Go-To. Hört da mal rein, die Aerobicide-Folge, die macht Spaß, ja. Wenn ihr sie nicht schon gehört habt.
Die ist schön, das stimmt.
Ich habe hier noch tatsächlich noch wirklich zwei Fragen. Es ist total verrückt. Obwohl, Schöner Denken hat uns auch eine Frage gestellt, aber die haben wir eigentlich schon beantwortet. Die haben nämlich auch gefragt, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Aber das haben wir ja tatsächlich schon beantwortet. Deswegen könnte ich sagen, wir haben nur noch eine Frage. Und zwar kommt die von der Ellie. Und zwar, welche Podcasts hört ihr selber gerne und sind eventuell oder vielleicht sogar Vorbilder? Fangen wir mal gleich mit dir an, Fred.
Vorbilder direkt nicht, weil wir ganz anders, unsere Gespräche sind ganz anders als die Podcasts, die ich höre, und ich höre relativ viel Podcasts. Ein Filmpodcast, den ich sehr gerne höre, also ich höre relativ wenig Filmpodcasts, hat sich zwei genau gesagt. Einer, den ich gern höre, sind die, sind eigentlich relativ bekannt, aber wahrscheinlich unsere Klientel kennt es nicht, die, aufgepasst, Kack- und Sachgeschichten. Das sind ein paar Medienstudenten, die vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren angefangen haben, mit sehr viel Bier und auch tendenziell Metaller Filme auseinanderzunehmen und eher lustig und sehr unterhaltsam, aber auch informativ zu besprechen. Und an Filmpodcasts, aber auch eine ganz andere Liga, kennt ihr Wolfgang M. Schmidt?
Ja, Filmanalyse.
Genau, die Filmanalyse. Das ist halt schön knackig und er bringt halt auch mal noch Sachen rein in Filmen, wo ich denke, interessant. Das ist aber immer, sind immer Monologe. Und dann höre ich noch ganz viele andere Podcasts, die haben aber alle mit Film eher nichts zu tun. Bin ich eher,
das ist ja egal.
Geschichte und
was
Politik
ist so dein,
zu tun.
Was ist da dein Go-To-Podcast oder deine Go-To-Podcast, die du wirklich sehr häufig und viel hörst?
Warte, das sah ich dir gleich. Da mach ich mal. So, die nächsten 5 Minuten gehören mir. Podcasts, die ich sehr gern höre. An lustigen Podcasts, die Gästeliste Geisterbahn zum Beispiel. An Geschichte von liebevoll der Holgi genannt, der ist, glaube ich, Kölner, der hier in Berlin wohnt. Der macht ein paar richtig gute Podcasts und zum Beispiel der Geschichtsunterricht, wo er sich mit dem Typen, der im Deutschlandfunk auch eine Stunde History, glaube ich, macht, macht der parallel dazu zu jeder Folge das Gleiche, aber als Gespräch. Und das ist auch, ich mag Podcasts eben nur, wenn gelabert wird. Ich mag nicht so eine hochproduzierten Doku-Dinge oder sowas, sondern ich finde das schön, Leuten einfach beim Quatschen zu hören. Und also Frint, W-R-I-N-T, wer redet, ist nicht tot, soll das heißen. Da kann man immer mal reingucken. Der hat verschiedene Formate, auch zu Wirtschaft und Wissenschaft, die ganz cool sind. Hoaxilla, einer meiner ersten Podcasts, die ich gehört habe, das sind aus der Skeptik-Bewegung, die jetzt seit 15 Jahren nur so Podcasts machen und Hoaxes, ganz viele Mythen auseinandernehmen und jetzt seit Corona mit Tommy Krabbeis zusammen die White Mics machen und da eine größere Runde auch ganz viel Faktencheck betreiben, sage ich mal, im Gespräch. Unbedingte Empfehlung.
Sehr gut.
Ja, das reicht ja erstmal. Aber ganz, wo ich einmal dabei bin, von genau diesem Holgi bei Wind gibt es super Gespräche zu mit einem Historiker, zu Walter Ulbricht und zu DDR hat er, das haben die 2 Folgen aufgenommen. Mega interessant. Unbedingt hören da draußen. Wenn ihr euch mit DDR-Geschichte auseinandersetzen wollt, super, super gut. Richtig, richtig gut.
Okay. Sehr cool. Dann haue ich das am besten auch mal mit in die Shownotes rein, dass ihr das dann auch alle da draußen nachhören könnt. Danke. Udo, wie sieht es bei dir aus?
Ich hab ja einen Kernjob, wo ich sehr viel Zeit habe, Dinge zu hören. Von daher höre ich auch tatsächlich, wenn ich nicht gerade Hörbücher höre, sehr viele Podcasts und manchmal dann auch irgendwie täglich mehrere Stunden, wenn ich da gerade mal Lust zu habe. Aber das sind alle möglichen Bereiche und vor allem habe ich da auch irgendwie immer so jeden Monat ein anderes Kernthema. Von den wiederkehrenden Podcasts, die ich jetzt schon wirklich lange höre, das sind ein paar, wo ich auch schon selber drin war, einfach weil ich die Kolleginnen und Kollegen sehr schätze, sehr mag und wahnsinnig gern zuhöre. Da muss ich das Bahnhofskino nennen. Das Bahnhofskino war mein Einstieg in die gesamte Podcast-Welt. Ich hab die beiden Jungs, hier den Daniel und den Patrick, gefunden und war sofort drin und habe auch erstmal, ich würde sagen, wirklich hunderte Gespräche der beiden auf der Arbeit gehört und das wirklich täglich, weil ich ihre Einblicke super spannend finde und oftmals die gegensätzliche Meinung. So, der Daniel hat einen ganz anderen Ansatz manchmal, als ich das hätte, auf einen Film drauf zu gucken. Patrick hat da einen Blick, der mir oft näher ist, obwohl wir manchmal von dem, wie wir Filme dann schlussendlich bewerten, häufig auseinander sind. Aber ich finde das super spannend, gerade so diese konträren Meinungen und die Art von Gesprächen, wo es halt oft sehr tief um inhaltliche Themen geht. Also das mag ich nach wie vor. Ich bin da sehr regelmäßiger Hörer und mag die beiden da einfach richtig gerne. Dann Klassiker-Fable muss ich erwähnen. Höre ich wahnsinnig gerne. Die Anne macht das toll und auch eine wirklich schöne Filmauswahl. Ich habe eine große Liebe auch für diese alten Filme, für so Mantel- und Degen-Geschichten, Kostümgeschichten und so weiter. Und da bei der Anne, das war auch meine allererste Podcast-Folge, wo ich selber drin war als Gast. Damals zu, was war es denn? Ich glaube, die 3 Musketiere müsste die erste Folge gewesen sein, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube schon. Ist auf jeden Fall ein toller Podcast, höre ich immer wieder gerne rein. Kammerflimmern, du hast es schon genannt von der lieben Anne, da höre ich auch wahnsinnig gerne rein. Und magst du das Format, dass das einfach sehr variabel ist, dass da mal Impros drin vorkommen, dass da mal Filmbesprechungen kommen, mal Gespräche über Games, obwohl ich selber überhaupt nicht so tief im Gaming-Bereich drinstecke, höre ich da hier und da trotzdem gerne mal rein, einfach um so ein bisschen einen Einblick in die Welt zu bekommen. Und was jetzt den Filmbereich angeht, würde ich noch die Devils and Demons nennen, weil ich die einfach immer mal wieder höre. Ich finde, die haben gerade wenn es um diese Besprechung von ganzen Reihen angeht, das mag ich sehr, weil ich dann auf der Arbeit so einen mega langen Podcast durchhören kann. Das ist so wie beim Enough Talk damals, den gibt es nicht mehr, aber die habe ich wahnsinnig gern gehört, auch wegen dieser langen Folgen, wo ich wirklich sehr lange zu einem Thema mit am Ball sein kann und ganz viele Blickwinkel bekomme oder direkt alle Teile einer Reihe hintereinander bekomme. Das macht mir persönlich total Spaß. Ich bin Freund von wirklich auch mal sehr langen und tiefen Gesprächen. Und so, das ist aus dem Filmbereich, glaube ich, das, wo ich regelmäßig dabei bin. Es gibt noch so ein paar andere Bereiche, wo ich ja viel unterwegs bin. Fotografie zum Beispiel empfehle ich sehr den Pickdrop-Podcast. Die haben zwar so ein bisschen nachgelassen, was die Schlagzahl der Folgen angeht und auch mit den Interviews ist sehr wenig geworden, aber die haben so viele alte Folgen, die sich lohnen reinzuhören. Wenn man Bock auf Fotografie hat, zum Beispiel das Gespräch mit dem Paul Ripke ist ein unglaublich tolles und tiefes Gespräch. Dem Mann kann man sowieso immer gut zuhören. Das macht super Spaß. Und dann habe ich, was den Musikbereich angeht, noch den Podcast DAW-Versteher. Das ist der Podcast vom Recording-Blog. Das sind zwei Jungs, die machen Mucke. Der eine mixt, der andere mastert. Das sind beides Profis, die sich auf sehr lockere Art und Weise irgendwo zwischen Kaffee und Quarkbällchen über das Musikmachen unterhalten und über Effekte und Sounds und verschiedene Ansätze, wie man Songs mixen oder mastern kann. Und also die beiden machen mir immer total Spaß. Ich freue mich jedes Mal über eine neue Folge. Da bin ich eigentlich immer mit dabei. Die Jungs sind super sympathisch und die wissen einfach, was sie tun und helfen mir als Do-it-yourself-Musikproduzent, wenn man das so sagen will, als Musikschaffenden, der auch wirklich selber am Mixen und am Mastern mit dran ist und auch was das Recorden mit Mikrofonen angeht, wie macht man das gut mit den einzelnen Instrumenten, die helfen mir total weiter. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Coole Jungs sind das. Ja, ich glaube, das sind so die regelmäßigsten. Es gibt noch ganz viele andere, irgendwie aus ganz verschiedenen Bereichen, aber die höre ich eher mal sporadisch, dass hier war so die Liste der immer wiederkommenden. Basti, was hörst du?
Oha. das war ja eine zweigeteilte Frage, die beinhaltete ja unter anderem auch, gibt es da irgendwelche Vorbilder oder irgend sowas für unseren Podcast?
Nee.
Als wir angefangen haben, sind wir super lax da an die Sache rangegangen und wir haben so ein bisschen Podcast gehört und bei mir war der Anfang, wie bei wahrscheinlich vielen, das Bahnhofskino. Und dazu kam aber tatsächlich noch die Wiederaufführung, die ich gehört habe, und Second Unit. Also ich habe in frühen 13, 14 habe ich angefangen, Podcasts zu hören, also auch viel Podcasts zu hören. Und das waren so die, ich dann gehört habe. Als wir den Podcast dann gemacht haben, habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, das genauso aufzuziehen. Ich glaube, nur ganz am Anfang hatten wir den Plan, auch so zwei Filme pro Gespräch zu machen.
Genau.
Das war das Bahnhofskino-Prinzip und das haben wir aber sofort verworfen, weil wir sind mit einer Folge rausgekommen. Da sprechen wir auch nochmal direkt darüber, dass wir eigentlich vorhatten, zwei Folgen pro Film zu machen und dann am Ende dann doch nur einen gemacht haben, um dann tiefer einsteigen zu können. Das heißt also, wir haben vielleicht im Geiste irgendwo mal an das Bahnhofskino oder ähnliche Formate gedacht, aber irgendwie trotzdem irgendeinen eigenen Stiefel gemacht. Aber damit habe ich ja tatsächlich schon mal zwei Podcasts gesagt, die ich zumindest, was jetzt Bahnhofskino betrifft, häufig höre. Second Unit veröffentlicht eher unregelmäßig, aber wollen gerade wieder viel machen, so wie ich das mitbekommen habe. Da scheint sich aber gerade ganz viel da zu tun. Was ich sehr gerne gehört habe und hier an der Stelle, falls die betreffende Person zuhören, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder was macht. Das ist einmal das Filmarchiv. Habe ich sehr häufig und sehr gerne und sehr viel gehört. Ich habe den kompletten Backkatalog bestimmt schon zweimal gehört, weil es vor allem auch inhaltlich wahnsinnig dicht ist. Gleiches gilt für Episode Heinz. Die machen seit dem 3. Juni 2023 kam da nichts mehr raus. Ein bisschen schade. Was ich aber sehr häufig und sehr viel höre und die ZuhörerInnen da draußen, die werden es schon wissen, ich bin ein riesengroßer Fan von Track am Dienstag und ich mag die beiden Jungs halt einfach wirklich sehr gerne. Ich höre denen wahnsinnig gerne zu Ich finde die Idee schon ziemlich geil. Das ist vor allem auch so ein Mammutprojekt, über so eine lange Zeit auch durchziehen zu können und zu wollen. Der Erfolg gibt ihnen dann natürlich recht. Und die haben selbstverständlich noch einen kleinen Ausleger, nämlich einen Filmpodcast. Der ist relativ neu, die Zauberlaterne. Auch ein sehr schönes Format, kann ich unbedingt empfehlen. Jetzt höre ich aber nicht nur Filmpodcasts, sondern schon aufgrund meiner Berufung als, man würde jetzt auf Neudeutsch sagen, Videograf, hört natürlich viele Sachen, die sich mit dem Thema Film irgendwie als solches beschäftigen. Der gehört vom Deutschen Drehbuchverband Stichwort Drehbuch dazu. Den höre ich sehr häufig. Die haben wechselt immer zwischen Interviews und dann gibt es auch mal ein paar Analysen. Das finde ich immer sehr schön. Dann gibt es den, habe ich auch mehrfach schon erwähnt, den Wandering DP mit Patrick O'Sullivan Podcast. Das ist ein Australier, das ist ein australischer Kameramann und der macht halt richtig coole Breakdowns, auch Interviews und der hat auch einen YouTube-Kanal. Empfehle ich euch unbedingt, falls ihr euch da mal interessiert, was meine ich eigentlich mit Butterfly Lighting oder was ist mit Low-Key Lighting gemeint oder sonst irgendwas. Da kommt ganz viel her. Und dem anschließend, wir haben schon beim letzten Mal über Barton Fink, das erste Mal über Sir Roger Deakins gesprochen. Es gibt auch einen Podcast, Team Deakins, den höre ich sehr gerne. Alles, was jetzt nicht Geschichte betrifft, ist bei mir, Film betrifft, es ist bei mir wirklich ein Geschichtspodcast, nämlich Geschichten aus der Geschichte. Sehr unterhaltsam, die beiden. Jetzt muss ich überlegen, fällt mir noch irgendwas ein? Das meiste habt ihr schon genannt. Ich habe zwei Empfehlungen. Mal was anderes. Zwei Empfehlungen, was ich jetzt erst kürzlich entdeckt habe. Und zwar ist es einmal der 0 Uhr 1 Podcast. Das ist ein ganz fantastisches Podcast-Format. Die haben sich immer so ein Thema genommen, wie zum Beispiel aktuelle Folge, da geht es halt um Märchen. Und die beiden Hosts suchen sich dann sozusagen passend zu diesem Thema was raus. Eben halt aus irgendeinem Medienbereich. Es kann ein Computerspiel sein, es kann Musik sein oder eben halt auch ein Film sein. Und das ist, wie ich finde, von der Idee her schon ganz cool. Und die beiden haben auch eine tolle Chemie. Den kann ich sehr ans Herz legen. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal, oder? Was meint ihr? Das ist jetzt genug. 10 Minuten Podcast-Empfehlung.
Habt ihr alle schön mitgeschrieben? Ja,
genau. Ich finde sowas als Hörer auch immer total spannend. Von daher cool eigentlich. Auch ich habe hier direkt schon ein, zwei Sachen mit auf den Zettel geschrieben und bin ganz dankbar.
Sehr gut, okay. Okay, ich glaube, wir haben jetzt in aller Gänze hier die Fragen wirklich beantwortet und da an der Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Einsendungen von diesen Fragen. Das ging vor allem relativ schnell. Und dass es dann noch so viel war, das würde ich sagen, denke ich, ja, haben wir soweit. Habt ihr jetzt noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Habt ihr noch irgendwelche Vorbemerkungen, bevor wir dann ins Eingemachte, in das Herzstück dieses Gesprächs kommen?
Ja, ich habe eine Frage. Doch, ich habe nämlich immer noch nicht ganz kapiert, wann in dieser Alien-Reihe, wir besprechen ja heute Alien 3, wann kommen denn die anderen? Wann werden die besprochen? Ich habe es noch nicht ganz geblickt, wie dann der Zyklus ab jetzt läuft.
Mathematisch wäre immer verdoppelt, ne? Also das erste war die 25., dann die 50., jetzt die 100., dann wird die 200., 400., 800. Und so weiter.
Und was ist, wenn wir jede 50. Folge nehmen? Basti, was sagst du? Du bist hier oft der Steuermann und Kapitän. Sag was.
Ich habe gestern, als ich diesen Film dann ausgemacht habe, wirklich kurz drüber nachgedacht. Ich betrachte irgendwie so diese ersten drei Filme als so in sich geschlossene Reihe, die kann vor sich stehen lassen. Und ich habe den vierten irgendwie nie dazu gezählt irgendwie. Mhm. Der waberte immer so außen dran rum. Ich will den Film nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber er passte irgendwie nicht dran. Gleiches galt dann halt auch für diese Alien vs. Predator-Reihe. Mhm. Und irgendwie am nächsten hat sich dann noch sowas wie Prometheus und Prometheus oder Prometheus beziehungsweise Covenant noch angeführt, die noch am nächsten noch irgendwie noch mit da dran waren. Mhm. Weswegen ich mir dann einfach gedacht habe, wir könnten es etwas freier gestalten, wann wir diese Filme besprechen wollen. Also, dass wir jetzt sozusagen uns da nicht sklavisch irgendwie dran festhalten. Wir können einfach sagen, wir machen jetzt jede 25. Folge sozusagen einfach in diesem Alien-Kosmos ein Gespräch halt.
Ich hebe meine Hand als Zusage.
Ja.
Mhm. Okay. Jetzt nur noch die Frage wegen der Reihenfolge. Ich würde es tatsächlich so machen, dass wir das vielleicht einfach nach Ausstrahlungsreihenfolge machen. Das heißt also, dass wir tatsächlich den vierten machen. Dann müsste Alien vs. Predator kommen. Dann müsste der zweite Alien vs. Predator kommen. Und dann müsste Prometheus und dann müsste Covenant kommen.
Genau, genau. Das
und dann gut. Wahrscheinlich sogar noch, dann sogar noch Romulus.
Oh ja, stimmt. Der kommt ja dieses Jahr raus. Genau.
Oh, genau. Schon wieder ganz vergessen. Ja, mal schauen.
Obwohl man bei Romulus ja, nee, du hast recht, wir machen das jahrmäßig chronologisch. Ich dachte nur, wahrscheinlich sind ja Alien die Wiedergeburt und Romulus sind ja eigentlich Teile so der richtig offiziellen Reihe, während das andere ist eine eigene Prequel-Reihe und eine Spin-Off-Reihe. Ne? Also so hätte man noch überlegen können, ob man erst Wiedergeburt und Romulus macht und dann chronologisch rübergeht. Aber ach Gott, am Ende ist das auch alles völlig wurscht.
Und wenn ich überlege, 25 Folgen, das können wir uns auch mal ein ganzes Podcast-Jahr bedeuten.
Ja, das stimmt.
Ja.
Genau, also von daher haben wir da ein bisschen was vor und das würde bedeuten, dass wir roundabout jedes Jahr so eine Folge haben.
Mhm.
Von daher.
Klingt gut.
Sehr cool. Schön. Gut, dann machen wir das so. Dann hören wir uns in Folge 125 zu Alien, die Wiedergeburt wieder. Und wer jetzt bei Alien, die Wiedergeburt sagt, Moment mal, Alien, die Wiedergeburt, so hieß doch eigentlich der Film, den wir heute besprechen. Ja, da habt ihr tatsächlich recht. Denn in den deutschen Kinos ist der Film tatsächlich rausgekommen mit eben halt diesem Untertitel Alien, die Wiedergeburt. Und genau, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal das Moderationszepter so virtuell an den Udo rüberschieben.
Oha.
Denn wir teilen uns heute ein bisschen rein. Wir unterstützen uns selbstverständlich ein bisschen gegenseitig, aber damit es nicht so monoton für euch da draußen wird, macht jetzt der Udo die Moderation.
So, liebe Leute, dann übernehme ich an dieser Stelle mal für eine Weile das Steuer und wir reden. Oh, das ist hier in diesem Podcast meine erste Alien-Besprechung mit. Das ist eine der verpassten Chancen, weil nämlich wirklich Alien 2 hätte ich gern drüber gesprochen. Aber die Chance kommt heute mit Alien 3 von David Fincher aus dem Jahre 92. Zur Filmlänge möchte ich gar nicht zu viel sagen, weil es halt mehrere Cuts gibt. Ich glaube, der Kinocut war um die 114 Minuten. Die andere Edition ist rund 30 Minuten länger. Und wir steigen heute mal mit einer kleinen Inhaltsangabe ein. Ich hatte überlegt, ob ich den Text nehme. Da gibt es so eine wunderschöne Edition aus dem Jahre 2003, wo diese ganzen Special Editions drauf sind, diese Quadrilogie-Box. Ob ich den Text nehme, aber der war mir irgendwie dann doch zu allgemein. Ich nehme einen anderen Text, den ich online gefunden habe im Science-Fiction-Wiki, was auch nicht perfekt ist, aber es ist ein guter Ansatzpunkt, finde ich. Denn auch da, wir haben zwei Versionen dieses Films, die bei diesem Film sehr unterschiedlich ausfallen. Da kommen wir gleich noch in Ruhe zu. Deshalb ist hier so ein bisschen allgemeiner, glaube ich, als Einstieg erstmal ganz gut. Der Inhalt lautet wie folgt. Nach ihrer erfolgreichen Flucht von LV-426 stürzen Alan Ripley, Newt, der Android Bishop und Corporal Dwayne Hicks auf Fiorina, einen Gefängnisplaneten, ab. Ripley überlebt als Einzige. Das neue Leben als einzige Frau zwischen Hunderten von männlichen Straftätern ist hart, aber es kommt noch schlimmer. Wieder ist ein Alien als ungebetener Gast mit von der Partie. Und in der riesigen Gefängnisanlage gibt es keine Waffen. Ripley muss sich mit den Kriminellen verbünden, um dem außerirdischen Horror ein Ende zu setzen. Soweit die recht allgemeine Inhaltsangabe. Hunderte Straftäter, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so
25.
fühle. Ja. Ja, genau.
25.
Das ist hier direkt, muss man mal markieren als Fehler. Aber es setzt, glaube ich, ganz gut die Basis, weil auf einige inhaltliche Punkte kommen wir später eh noch. Bevor wir da aber reingehen, lieber Basti, würdest du uns mal kurz mit reinnehmen, wer diesen Film alles ansonsten noch gemacht hat?
Selbstverständlich. Also du hattest schon gesagt, der Film ist von David Fincher und das ist damit sein großes Filmdebüt, sozusagen sein erster abendfüllender Spielfilm, der erste Feature-Film. Und wer sich mit diesem Film schon mal irgendwann mal auseinandergesetzt hat, der weiß, da gibt es sehr, 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 sehr viele Kontroversen, die im hinter den Kulissen passiert ist, als auch vor den Kulissen. Also da ist ganz viel um diese Agenda David Fincher passiert. Ich glaube, da würde ich mir noch ein bisschen aufheben dann für unser Hauptgespräch. Der David Fincher selber ist ja eigentlich so ein Werbefilmregisseur und Musikvideoregisseur gewesen. Und man hat ihn sozusagen hier davor gespannt, weil er sich mit sehr guten Effekten auskannte, weil er selber auch an Filmen mitgewirkt hatte bei den Effekten, wie zum Beispiel bei der Unendlichen Geschichte oder immer doch bei Star Wars. Und man hat ihn sozusagen, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, das ist eine sehr abschätzige Bemerkung, die ich aber auch häufiger erfahre, als Techniker abgetan, der sozusagen der verlängerte Arm der Produzenten ist. Und da sind wir auch bei den Produzenten, das ist wieder das Dreiergespann, Walter Hill, Gordon Carroll und David Giler, die hier den Film mit produziert haben, die hier die ganze Crew zusammengestellt haben. Erstmalig Unterstützung haben sie noch mit erfahren von Sigourney Weaver und Patricia Carr. Wenn wir jetzt darüber zu sprechen kommen, wer denn eigentlich dieses Drehbuch verfasst hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das echt schwer, einfach diese drei Namen jetzt hier mit vorzulegen, denn es gibt so viele Stadien dieses Drehbuches. Mhm. Es gibt tatsächlich auch eine sehr empfehlenswerte Doku. Die ist auf der Quadrologie-Box als Bonus-DVD mit dabei. Und die findet man aber auch bei YouTube überall. Ich würde die einfach nochmal mit verlinken. Da wird ganz viel zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte eigentlich erzählt. Als Writers werden hier aufgeführt Larry Ferguson, David Giler selber und Walter Hill. Aber dem anstanden sehr wahrscheinlich mindestens 20 Drehbuchfassungen, wenn nicht noch mehr. Und ganz viele verworfene Ideen, die dann aber trotzdem irgendwie in Teilen in diesen Dingen sich wiedergefunden haben. Also einfach so eine verrückten Sachen wie, es sollte einen Mönchsplanet geben, der aus Holz bestand, wo die gelebt haben. Und das Einzige, was von dieser Idee übrig geblieben ist, sind eben halt diese Mönche in irgendeiner Art und Weise. Aber auch das würde jetzt wirklich den Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn wir jetzt die Drehbuchentwicklung uns einfach mal anschauen, weil die hat es wirklich echt in sich. Also da möchte ich ganz gerne wirklich auf diese Doku drauf verweisen. Genau. Das Ganze basiert wie selbstverständlich auf der Idee von Dan O'Bannon und Ronald Shushat, ne, von dem Original Drehbuch. Den Story Credit kriegt denn hier den Vince Ward. Und ich glaube, jetzt haben wir das so rein drehbuchtechnisch erstmal so zumindest grob erstmal in Form gebracht. Das Ganze ist von einem Veteran geschnitten worden. Der Terry Rawlings, wenn es da jetzt bei dem einen oder anderen da draußen klingelt. Ja, das ist der Original-Cutter des ersten Films, der hier auch zusammen mit dem David Crowther hier den Schnitt besorgt hat. Ich glaube, da können wir nachher nochmal den einen oder anderen, ja, werde ich doch den einen oder anderen Satz nochmal mit dazu sagen. Für mich persönlich, das kann ich jetzt schon mal vorwegheben, Gelingen dieses Films ist unter anderem auch Alex Thomason verantwortlich. Der Udo und ich, wir hatten erst letztens Begegnung mit Alex Thomason. Wir haben nämlich zusammen bei einem Wandertrip uns abends Raw Deal angeschaut, im Deutschen der City High.
Oh ja.
Und hatten uns da schon über den tollen Look schon gefreut. Und tatsächlich, das ist Alex Thomason. Der ist auch unter anderem bekannt für Labyrinth, den toll, wie ich finde, echt tollen Ridley Scott-Film Legende,
ja.
Aber auch Excalibur, Hamlet. Wir haben über ihn auch schon gesprochen in The Keep. Fred, du kannst dich erinnern.
Ja, ich kann mich an das Gespräch erinnern, ja. Und welchen Film ich großartig finde, Demolition Man, müsste er auch gemacht haben.
Ganz genau. Das wäre auch mal noch ein heißer Kandidat für unseren Podcast, würde ich sagen. Genau, und ich muss wirklich sagen, ich kann wirklich sagen, also dass Alex Thomason mit seinem Ausleuchtungsstil, also zumindest für mich persönlich, meisten Eindruck hinterlassen hat und auch meine Arbeit jetzt maßgeblich mit beeinflusst hat, kann ich wirklich sagen. Also ohne seine Bilder würde ich wahrscheinlich heute nicht so, wenn ich Kamera mache, so belichten, also Filme ausleuchten, kann ich schon mal sagen. Ah. Also großer Einfluss für mich, tatsächlich, ja. Dann machen wir hier weiter. Es gibt eine riesengroße Riege an Assistant Directors und Additional Directing. Das ist wirklich echt krass. Wer die Produktionsgeschichte von diesem Film kennt, der kann sich das ungefähr vorstellen. Also es gab ja nicht nur Second Unit, sondern ganz viele Leute, die hiermit unterstützen mussten. Teilweise auch hinter dem Rücken von David Fincher auf Geheiß der Obrigkeit, also sprich von dem Produktionsteam, ja, tatsächlich Szenen gedreht haben. Das finde ich schon ganz schön krass und überhaupt nicht sehr schön, aber ich denke, das werden wir nachher noch mal kurz thematisieren. Dann möchte ich unbedingt noch mit erwähnen das Production Design von Norman Reynolds. Der gute Mann, der hat The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Riders of the Lost Ark hat er bis dahin gemacht. Oder auch Empire of the Sun, also auch hier die Spielberg und Lucas-Filme. Das heißt also super erprobt und ich würde auch sagen, das sieht man eben halt auch hier, dass da wirklich ein absoluter Profi und Fachmann da dran war, der sich darum gekümmert hat. Der hatte natürlich auch Unterstützung von der Art Direction, hier namentlich aufgeführt von Jim Moran, Fred Howell und Jonathan McKinstry. Und ja, die Special Effects. Das wird nachher nochmal ein extra Thema geben. Chris Cunningham hat die Special Effects gemacht, zusammen mit den Visual Effects Meistern, den Richard Edlund, wenn es da klingelt bei einem, jawohl, der hat auch schon zusammen mit dem Cameron gearbeitet. Dazu kommt natürlich auch noch bei den Visual Effects der Hans-Rudi Giger ist wieder da, denn der hat nämlich das Alien-Design hier gemacht. Und das Alien-Kostüm, da ist der Tom Woodrow Jr. reingesprungen. Und wir haben hier ganz, 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 ganz viele Leute im Sound Department. Ich habe das auch nochmal als extra Punkt noch mit heute. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Es ist eine Gruppe von fast 20 Leuten, die hier für den Sound mit verantwortlich waren. Und das hat tatsächlich auch gelohnt. Angeführt hier von David Lee Fine und Richard Overton. Und wen haben wir noch? Ja, klar, unbedingt, ganz wichtig, der Composer, Elliot Goldenthal. Ich weiß nicht, ob ihr ihm schon mal über den Weg gelaufen ist, also in den 90ern ist er mir so oft über den Weg gelaufen, also gerade seine Zusammenarbeit für Joel Schumacher zum Beispiel, die ganzen Batman-Filme, das fand ich tatsächlich mit das Beste überhaupt an den Filmen und der Score. aber auch Interview mit einem Vampir und auch, was du schon vor uns gesagt hast, The Demolition Man, bleibt mit, sind mir tatsächlich echt so im Gedächtnis geblieben.
Ja, der Score jetzt nicht, aber es sind viele Filme, die auf jeden Fall, die ich gesehen habe.
Weil bei mir ist tatsächlich echt der Score, also gerade vom dritten auch wirklich ganz besonders auch mit, also hängen geblieben. Also eigentlich von allen ist der mir hängen geblieben, also sehr mag ich. Da habe ich auch noch zwei, drei Notizen dazu.
Achso, jetzt bei Alien 3, also ja gut, da ist du hast da prinzipiell ein sehr gutes Gedächtnis für Soundtracks und so. Bei mir ist das dann, wenn es mir beim Film auffällt, ist es trotzdem eine Woche später auch ganz schnell wieder weg, wenn es nicht ein krass ikonisches Thema ist. Jetzt bei Alien 3 ist es natürlich aufgefallen, dass jetzt da war die Musik ja sehr vordergründig.
Ich wollte gerade sagen, Kostümdesign möchte ich ganz gerne noch, also das Kostümdesign gerne nochmal mit erwähnen, denn wir haben da hier wirklich einen Veteran, der damit verantwortlich war, nämlich Bob Ringwood. Und Bob Ringwood hat vor allen Dingen mit Tim Burton an der Batman-Reihe gearbeitet, hat aber auch die tollen Kostüme im 84er Dune gemacht und auch für Demolition Man, für Excalibur. Also das ist wirklich so ein Veteran, wenn es da um die Kostüme geht. Und ich finde, das sieht man eben halt hier auch, dass hier wirklich ein Team, wirklich ein riesengroßes Team an absoluten Profis hier an diesem Film gearbeitet hat, um dann diesen Newcomer-Regisseur David Fincher zu unterstützen. Ja, genau. Das war es jetzt erstmal zumindest von der Crew. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen oder Fragen dazu?
Nö.
Das war allumfassend.
Danke dir, lieber Basti. Ja, dann erreiche ich den Staffelstab direkt nahtlos rüber zu dir, Fred. Magst du uns noch sagen, wer hier denn vor der Kamera alles so eine Rolle gespielt hat?
Das tue ich doch gern. Fangen wir an bei Sigourney Weaver als Anne Ripley, zum dritten Mal im Alien-Franchise dabei. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann haben wir, ich habe es nicht ganz gewichtet, aber ich fange jetzt, gehe mal weiter mit Charles S. Dutton, der quasi den so ein bisschen den geistigen Führer spielt unter den Insassen, als Leonard Dillon. Selber, wie ich gelesen hatte, auch selber mal im Knast gewesen, der Schauspieler. Und er hat mitgespielt bei zwei Filmen, die ich eigentlich sehr mag, und zwar Die Jury und Mimic. Die sind vielleicht nicht objektiv gut, aber die habe ich damals gern gesehen gehabt. Dann Charles Dance als der Arzt, der selber auch mal Insasse war, Jonathan Clements. Charles Dance ist mir vor allem in Game of Thrones hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt, aber da ist er. Ja, da, ja, Und in der Rolle jetzt, natürlich in Alien 3, da ist er mir jetzt, glaube ich, überhaupt zum ersten Mal so richtig bewusst begegnet. Dann haben wir Brian Glover oder Glover als Harold Andrews, der, ich weiß gar nicht, ob man Gefängnisdirektor sagen kann, aber auf der Aufseher, weil der, die Situation dann im Gefängnis ja sehr speziell, so ohne Waffen und so abgeschieden. Der hat mal mitgespielt bei American Werewolf in London.
Sehr markante Rolle.
Ja, und dann haben wir Ralph Brown als 85, auch Francis Aaron, der stellvertretende Leiter, Aufpasser oder rechte Hand von Brian Glover. Und 85, wie sich im Film rausstellt, ist sein Spitzname aufgrund seines mutmaßlichen IQs. Sehr markantes Gesicht ist Danny Webb als Robert Morse. Das ist er hat eine relativ prominente Rolle unter den Insassen, und ist eher derjenige, der am Schluss als einziger überlebt von den Leuten auf dem Planeten. Lance Henriksen ist wieder dabei als, ja, eigentlich schon wieder als Bishop. Witzigerweise ist es seine Rolle aus Aliens, ist nur eine Puppe, aber, oder eine, was heißt nur, eine ziemlich gute für den damaligen Stand. Aber er taucht am Ende auf als quasi der Schöpfer und Gesichtsgeber und Namensgeber vom Androiden, um Ripley dann so ein bisschen zu manipulieren. Pete Postlethwaite ist auch ein sehr markantes Gesicht, der ist mir zum Beispiel in Amistad hängen geblieben. Als, witzigerweise habe ich auch schon als David Postlethwaite, hat er, wenn es kein Fehler ist, hat er quasi seinen Nachnamen behalten in der Rolle.
Pete Postlethwaite.
Wie wird er ausgesprochen?
Pete Postlethwaite.
Postlethwaite. Postlethwaite. Ja, genau, aber seinen Rollenname habe ich mir aufgeschrieben als David Postlethwaite, was witzig wäre. Dann Holt McCallany, den nenne ich jetzt noch hauptsächlich, weil er mir auch in zwei David Fincher-Filmen begegnet ist, nämlich also beziehungsweise einem Film, Fight Club, und in Mindhunter, eine ziemlich großartige Serie, falls ihr nicht gesehen habt. Holt McCallany, das ist derjenige, der versucht, Ripley zu vergewaltigen. Dann haben wir, was auch nur eine kleine Rolle, aber aufgrund unseres Podcasts erwähnenswert, Niall Buggy als Eric Buggy, den wir in Zardos gesehen haben.
Exakt, da ist er wieder.
Genau. Und ja, die anderen kann ich, glaube ich, alle weglassen. Da brauche ich nicht noch ja, viel
Ja,
dazu
ich denke
sagen.
auch. Da haben wir die wichtigsten alle irgendwie zusammengefasst. Vielen Dank auch dafür. Und bevor wir tiefer reinsteigen, ich möchte gerne nochmal auf David Fincher zu sprechen kommen. Ein Mann, über den man auf jeden Fall noch ein bisschen reden muss, denke ich. Basti, du hast es schon erwähnt. Das war hier sein erster großer Feature-Film. Er kam, ne, aus dem Werbebereich rüber und ist danach dann nahtlos in eine ganz besondere Produktion hineingegangen. Soweit ich weiß, ist 7 direkt danach produziert worden und gekommen. Ne, ein Film, wo dann plötzlich auch der Name David Fincher so in aller Munde war und überall rumgegeistert ist und er direkt auch eine ganz besondere Persona in der öffentlichen Wahrnehmung wurde, was den Regieposten angeht. Basti, was sind denn so deine Highlight-Filme von ihm? Wo würdest du sagen, boah, hier, das ist mein David Fincher, das gucke ich gerne, das begeistert mich.
Allen voran steht natürlich 7, das ist klar, aber wenn man sich seine ganze Vita einfach mal anschaut, seine ganze Filmografie, was er eigentlich so gemacht hat, dann gibt's mit Ausnahme von The Killer und Mank tatsächlich keine irgendwie nur durchschnittlichen oder schlechten Filme, sondern das sind alles durch die Bank weg gute Filme, bis hin zu wirklich grandios und outstanding. Und selbst sowas, ich sag mal sowas wie eine Fingerübung, wie Verblendung, das ist ein Film, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß, der ist unterhaltsam und trotzdem brillieren die in so vielen kleinen Einzelleistungen, ergeben immer so ein homogenes Ding halt. Und also, wir werden heute definitiv noch darauf zu sprechen kommen, aber ich finde ja gerade seine Directing Skills und die Art und Weise, wie er wirklich seine Geschichten erzählt, die finde ich ja so toll, die sind so fluide, dass seine Filme irgendwie alle irgendwie gut sind. Und deswegen fällt es mir da schwer, ein Ranking zu machen, aber allen voran steht wirklich 7. Also, der ist tatsächlich auch vom Look und Feel und von der Ausleuchtung her so mein Go-To-Film, wenn es um viele Sachen geht halt. Mhm. Und ja, ich mag aber auch sein Humor. Der ist teilweise sehr zynisch immer so ein der Menschheit den Spiegel vorhaltend mit so einem schelmischen Grinsen. Es gibt ein paar tolle Interviews mit ihm, wo er sagt, so dass das sozusagen das ist der Grund, warum er Filme macht, sozusagen, sich sozusagen an den Menschen sozusagen ein bisschen hochzieht und an ihrer Doppelmoral und all den Sachen. Und das sagt er mit einem sehr schelmischen Grinsen und ich mag den wirklich sehr gerne. Also große Liebe für David Fincher, der jetzt hier, glaube ich, hier mit diesem Film eine Premiere in unserem Podcast hat, korrekt?
Ja.
Hättest du noch Ergänzungen, die der Basti noch nicht genannt hat, Fred, wo du sagen würdest, boah, das hier ist auch für mich so eine ganz besondere Perle?
Na, Fight Club auf jeden Fall. Also Fight Club und 7 sind einfach so Filme, die kulturell und mich persönlich natürlich total geflasht haben damals. Mhm. Ich liebe Zodiac auch von ihm. Den habe ich auch mehrfach gesehen. Und auch Gun Girl ist einfach ein super Film.
Schön.
Es ist, ich glaube, es ist wirklich, also Mank fand ich zum Beispiel, es war irgendwie ein guter Film, an dem es schlecht rankam. Irgendwie was ganz Besonderes. Und The Killer ist auch nicht so großartig. Panic Room zum Beispiel ist, um jetzt mal auf das andere Ende zu nennen, sind jetzt die Filme, die irgendwie so ein bisschen runterfallen. Aber alle anderen Feature-Filme sind, also Benjamin Button und Social Networks sind alles Filme, die man richtig gerne und eigentlich auch immer wieder schauen kann.
Schön. Ja, da brauche ich, brauche ich gar nicht viel zu ergänzen. David Fincher ist hier rangegangen, wirklich mit einer unglaublich miserablen Ausgangssituation. Der Mann ist hier reingekommen, hatte noch nie einen langen Spielfilm gedreht, hat zwar einiges an Erfahrung mitgebracht und vor allem einen Riesenhaufen an Ideen mitgebracht und ich glaube auch sehr viel Motivation. Aber wenn wir jetzt heute da drauf schauen, steht hier ein David Fincher, der wirklich sagt, wenn es nach mir geht, Leute, ich würd mich freuen, wenn alle Negative und alle Kopien von diesem Film verbrennen würden. Ich will mit diesem Film in meinem ganzen Leben nichts mehr zu tun haben. Ich möchte daran nie wieder irgendwas arbeiten und am liebsten auch nicht gefragt werden. Ich hasse diesen Film. So, und das hat natürlich mit den Produktionsumständen zu tun, auf die wir gleich gerne ein bisschen eingehen können. Ich möchte nur schon mal erstmal meine Hochachtung formulieren. David Fincher ist hier wirklich in diese Produktion reingegangen und hat angefangen zu drehen. Und Basti, du hast es schon angeschnitten. Er hatte überhaupt kein fertiges Drehbuch. Das Drehbuch wurde immer wieder umgeändert, immer wieder umgeschrieben. Es wurde immer wieder dran gebastelt und gefrickelt. Und im Endeffekt musste Fincher gebaute Sets nehmen, die eigentlich für andere Drehbücher gebaut wurden, musste diese ständigen Anrufe der Produktionsseite hinnehmen und irgendwie damit handwerken und irgendwie versuchen, einen runden, fertigen Film auf die Beine zu stellen, wo so viele Köchinnen und Köche mit beteiligt sind, dass die ganze Produktion wirklich einfach für ihn eine Hölle gewesen sein muss. Und genau so interpretiere ich auch das, wenn er nochmal irgendwie aus heutiger Sicht in irgendeiner Form reagiert auf diesen Film. Und ich kann das, ich kann das nachfühlen und nachvollziehen, denn so eine Produktion ist Stress pur. Und ich glaube, gerade wenn es auch noch die allererste ist, ist das ganz unglaublich, wenn man dann in so eine Maschinerie reingeschmissen wird. Ja, die Produktionsumstände waren heftig. Und da ist schon spannend, dass hier überhaupt ein fertiger Film auf die Leinwand gebracht wurde. Und das bringt mich direkt zu folgender Frage. Wie habt ihr den Film gesehen? Basti, welchen Cut hast du gesehen? Hast du den Kino-Cut gesehen oder den viel später erschienenen Assembly-Cut?
Den Assembly-Cut, den ich tatsächlich auch aus verschiedenen Gründen auch der Kinoversion immer vorziehe, der fühlt sich mehr wie ein fertiger Film an. Der macht sozusagen innerhalb dieser Geschichte mehr Sinn. Halt auch dieser zusätzliche Versuch, dieses Ehen einzusperren, der ja eigentlich geglückt ist, macht es dann eben halt alles ein bisschen deutlicher. Und der Kinocut, der ist verworrener. Also da muss man wirklich ganz genau dranbleiben und dann macht vieles am Ende relativ wenig Sinn und man fragt sich die ganze Zeit, hä, warum und wieso und weshalb? Mhm. Und da ist der Assembly Cut tatsächlich ein bisschen besser. Wobei ich das Ende vom Kinocut irgendwie besser finde als das vom Original-Cut, vom Assembly-Cut. Ja, aber ansonsten, der Assembly-Cut, den habe ich geschaut.
Fred, du hast ja den Kino-Cut geschaut. Warum hast du dich für diese Version entschieden?
Da wir drüber reden, wollte ich den Film schauen, wie er mir zum ersten Mal begegnet ist. Mhm. Dann hatte ich nicht die Meinung vorliegen, wie Sebastian jetzt hat, dass du den lieber schaust, sondern ich hatte beim Recherchieren auch eher das Gefühl, dass es nicht eindeutig die sehenswertere Version ist. Das kam mir so beim vorher drüber lesen raus, dass also erstmal David, es ist halt nicht der Director's Cut, dass man sagen kann, der Director hatte jetzt freie Hand und konnte sich verwirklichen, sondern es ist auch irgendwie nur eine Notlösung, könnte man sagen. Und ich wollte einfach über den Film sprechen, wie ich ihn vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, dass den im Kopf haben, und ich habe den Assembly Cut aber vor, keine Ahnung, 6-7 Jahren mal geschaut. Da habe ich einfach, ja, da weiß ich noch, ich habe den geschaut und dachte so, hä, das ist doch ganz, also das ist ja wirklich ganz anders, aber ich kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, was es war.
Okay, ich finde es super spannend. Ich habe jetzt extra beide Versionen geguckt und so auch die Möglichkeit gehabt. Ich habe den Kinocut in der deutschen Synchronfassung geguckt und ich habe den Assembly Cut in der originalen Tonfassung geguckt. Und habe mir tatsächlich auch noch mal zusätzlich so ein einstündiges Vergleichsvideo, was sehr, sehr schön war und sehr gut die Sachen Seite an Seite gestellt hat, bei YouTube reingepfiffen. Das hat viel Freude gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das super spannend, weil also oftmals ist so ein Director's Cut oder so eine Special Edition oder so eine Extended Edition eine Ergänzung, ne, und macht hier und da Dinge anders, bringt mal einen anderen Flow rein. Mhm. Und hier fühlt sich das für mich persönlich fast so an, als sieht man, ja, fast schon zwei unterschiedliche Filme, weil doch viele Dinge so unterschiedlich sind und unterschiedliche Ansätze verfolgen. Manche Stränge sind im Kinocut halt komplett überhaupt nicht vorhanden, die im Assembly Cut sehr groß sind. Also da ist 30 Minuten mehr, klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, macht aber hier eine ganze Menge aus, gerade was Stimmung angeht und eben auch was so ein, zwei Subplots angeht. Wo ich jetzt aber sagen muss, wenn ich eine Version bevorzugen müsste, dann wäre es ganz klar der Assembly Cut. Aber ich habe auch zwei Punkte, wo ich lieber den Kinocut schaue. Und das ist einmal wirklich das Tier, aus dem das Alien rauskommt. Ich finde die Fassung mit, das Alien kommt aus einem Hund, finde ich stimmiger. Das fühlt sich für mich ein bisschen runder an als die Ochsenversion. Und wie der Basti schon gesagt hat, bei mir ist es auch das Ende. Ich mag das Ende im Kinocut mit dem aus der Brust von Ripley noch rauskommenden Alienwesen mag ich lieber. Das hat bei mir mehr emotionalen Impact und ich finde die Szene effektseitig, das ist eine der für mich persönlich effektseitig schwächsten Szenen, gerade die im Assembly Cut, die finde ich im Kinocut stärker. So, die sieht für mich A besser aus und
wie war das im Assembly Cut, das Ende?
Im Assembly Cut stürzt sie sich auch hinunter in diese Flammen, aber eben da bricht der Chestburster nicht mehr raus. Also da sie stürzt einfach nur und verschwindet einfach in diesen Flammen. Wer da also Interesse hat, gerne mal bei YouTube gucken. Da gibt's tolle Vergleichsvideos. Das macht Spaß, das mal so Seite an Seite zu stellen. Ich glaube, ne, jede Person bevorzugt da wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Fassung, weil die halt super unterschiedlich sind. Aber ich finde gerade beim Assembly Cut wirklich erstaunlich, wie viel mehr Ton der ganze Anfang setzt. Es ging mir zumindest so. Basti, hattest du das auch mit dieser Stimmung am Anfang, mit dem Planeten und diesen zusätzlichen Szenen, dass dich das gleich in dieses Setting nochmal anders reinnimmt?
Ja, natürlich. Also ich finde ja schon allein diese ganzen Shots, diese Establishing-Shots von diesen Planeten, die finde ich ja schon toll, dass du da sozusagen diesen Gefängnisplaneten hast, dass du siehst, dass da viel gearbeitet worden ist, dass du da viel, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas bauen die da halt einfach ab. Oder Öl müsste das irgendwas sein, was da irgendwie zutage gefördert worden ist. Man sieht aber, dass es schon mehrere Jahre einfach nicht benutzt worden ist. Das ist alt, das ist sozusagen den Gezeiten ausgesetzt, dann ist da Wind und die Sonne geht dort auf und das sind ja schon tolle, stimmungsvolle Bilder und du hast dann eben halt auch diesen Wind, der da rumfaucht die ganze Zeit und das ist schon, ist so eine supergeile, also supergeil, toller Superlativ, aber so eine düstere Tonalität wirklich von Anfang an. Und da sitzt auch dieses Setup einfach für diesen Film schon ganz gut und das holt mich total cool ab und ich hatte immer das Gefühl, dass das in diesem Kinocut so ganz schnell, ganz kurz etabliert wird und dann bist du schon im ersten Gespräch da sozusagen in dieser Halle dort und hier fühle ich mich mehr abgeholt.
Das verstehe ich total. Sag mal Fred, du warst doch damals im Kino, ne? In diesem Film?
Nee.
Ach so.
War ich nicht. Das ist total im Kopf durcheinander gegangen. Ich war nicht bei dem Kino, das habe ich total vertauscht. Das ist 92, da habe ich noch gar keinen Alien-Film gesehen gehabt.
Okay, aber kannst du dich erinnern, als du den hier zum ersten Mal gesehen hast und das Opening damals der Kinoversion gesehen hast, hat dich das genervt, dass da sozusagen mit den Toten, die wir haben, dass das Ende von Alien 2 so eine Art Negierung erfährt? Warst du da abgeholt mit dieser Storyline, dass nur Ripley überlebt hat?
Mich hat es damals nicht gestört. Das, das habe ich einfach hingenommen. Es ging ja auch relativ schnell und der Film hat durch diese ganz anderen Ton, den zum Vergleich zu den anderen zwei Filmen, war ich eher damit beschäftigt, mich darüber zu freuen, weil ich auch die Optik einfach sehr mag an dem Film und das die Atmosphäre. Jetzt im Nachhinein natürlich sind da viele Sachen, wo ich denke, da hätte man ein bisschen was draus machen können, wenn man die nicht hätte sterben lassen. Da hätte es viele Möglichkeiten gegeben. Ich meine, gerade das kleine Mädchen auf so einem Gefängnisplaneten, da wären jede Menge gruselige Situationen möglich gewesen.
Und auch mit Hicks wäre da, glaube ich, eine ganze Menge machbar gewesen. Ne? Das, ja. Was ich da aber schön finde, ist, dass Bishop ja zwar Schrott ist, aber dennoch eine Rolle spielt, mit der, Fred, du hast es schon erwähnt, mit dieser wirklich, also es ist eine ganz großartige Arbeit, diese Puppe, die da, dieses Modell, was da benutzt wurde, was so schmatzig und eklig und zerfetzt aussieht. Und ich finde, das ist auch eine der emotional für mich stärksten Szenen. Auch da wieder ganz unterschiedlich. Die Kinoversion erwischt mich da emotional stärker, weil diese Szene wirklich nahtlos gezeigt wird. Während beim Assembly Cut eine andere Szene mit einem anderen Insassen zwischengeschnitten wird, was so ein bisschen diesen emotionalen Impact rausnimmt. Aber ich finde es schön, dass hier Bishop und später dann auch halt Bishop 2 hier eine Rolle spielt und auch irgendwie weiter ausgearbeitet wird. Aber ich war persönlich auch damals schon, als ich den gesehen habe. Ich kann nicht genau sagen, wann ich den gesehen habe, aber ich war auf jeden Fall völlig fein damit, wie dieser Film anfängt, weil es für mich ein Opening ist. Das wirkte auf mich sehr frisch und völlig unerwartet und ich mag unerwartet oftmals auch eigentlich erstmal gerne. Basti, wie war das bei dir? Hat dich das genervt oder fandst du das cool? Hat dich das gepackt?
Also es hat mich vor allen Dingen also ich weiß sogar noch, wann ich das geschaut haben muss. Es muss die Erstausstrahlung nämlich gewesen sein im deutschen Fernsehen auf Pro7 lief der im Nachtprogramm oder im Abendprogramm und habe den sogar auch mit aufgenommen, den Film, und habe den Anfang da auch gesehen und das war schon sowas, das hat mich schon so ein bisschen so verstört. Das war so ein, das ist unangenehm. Und das saugt dann aber trotzdem rein, weil du denkst, okay, die Ausgangssituation vom zweiten ist ja nicht mehr da. Und jetzt bist du hier auf so einem Planeten und ich war voll drin. Und mir ging das jetzt tatsächlich gestern auch wieder so, wo ich dachte so, Mensch, das ist, also es ist erstmal, dass es wahnsinnig effektiv ist, das sozusagen während die Credits zu laufen, das so einzuschneiden die ganze Zeit, dass du das gleich an den Anfang setzt, damit sozusagen der restliche Film dann nicht nochmal irgendwas erklären muss. Und dann hat es für mich wirklich funktioniert, diese düstere Stimmung eben halt auch gleichzusetzen und über den ganzen Film auch durchweg aufrecht zu halten, das muss man auch sagen. Also das, ich finde es tatsächlich gut und nicht wie große, weite, laute Teile des Internets ganz gerne immer sich ständig wiedercoint wiederholen, immer sagen, nee, das ist so nihilistisch und ja, natürlich ist es das halt, es ist eben halt genau dieser Film, also es ist aber eben halt nicht, ich sag mal so, der Action-Gute-Laune-Film wie der zweite vielleicht noch war.
Ja, es ist so vom Genre her, finde ich, so ein bisschen eine Rückbesinnung auf Teil 1, ne, das Setting wieder kleiner schrauben. Es gibt in Anführungszeichen nur ein Alien, was wirklich aktiv ist. Ne? Es gibt das zweite Schlummernde noch, aber es ist wieder alles was reduzierter und was fokussierter, was, glaube ich, sehr an den Budgetmitteln lag. So die allererste Grundidee, die da auf dem Tisch lag, von Produktionsseite aus, eigentlich von Drehbuchseite aus, war ja eigentlich ein Film, der wirklich an die Ursprünge der Aliens geht und auf den Alien-Planeten und sowas. Das ein Thema, was dann später Ridley Scott ja auch noch sehr beschäftigen sollte und wahrscheinlich irgendwie im Kopf immer noch soll. Mich hat es auch gleich gepackt. Ich finde, das ist ein schönes Opening, was einen guten Grundton setzt und was Stimmung, Klaustrophobie, was Düsternis angeht, wirklich direkt einen Punkt setzt und klar macht, wo hier die Richtung entlang geht. Mit einem Planeten, der sehr besonders ist. Und ich finde bei dem Setting auch super besonders eben diese Mixtur aus Gefangenen, kahlgeschorene Köpfe und dann aber eben auch Kutten und Religion. Fred, dieser religiöse Aspekt, wie hat er auf dich gewirkt? Hat er was bei dir hinterlassen? Hat er was mit dir gemacht?
Ich fand es einen sehr faszinierenden Aspekt, der so mich auch tatsächlich dann noch beschäftigt hat, gerade nach dem ersten Mal schauen. Also einfach aus sozialer Sicht, also so auf die Gruppengemeinschaft, ich kann mich nicht daran erinnern, sowas Ähnliches vorher schon mal gesehen gehabt zu haben. Und dann diese Gefängnisgemeinschaft und dass da eine Religion entsteht, oder die sich diesem Religionsaspekt da das Leben versuchen, erträglich zu machen. Das fand ich ganz spannend, zumal ich ja nicht religiös erzogen wurde und auch selbst kein religiöser Mensch bin und die Frage nach Funktion und Stellenwert von Religion, was es anrichtet an Schaden, was es anrichten kann, aber auch an Halt, was es Menschen geben kann, ist einfach ein faszinierender Aspekt und der hat für mich die Stimmung und das soziale Gefüge da extrem verdichtet und auch schon ein gutes Gefühl reingebracht, wie die Gruppe funktioniert. Oder so, man konnte sich mit der Gruppe gleich noch ganz anders da reinfühlen, dadurch, dass sie diesen religiösen Aspekt haben.
Basti, musstest du an andere, also hattest du bei diesem Setting irgendwie, musstest du an andere Filme denken, an andere Dinge aus Genre, was weiß ich, Gefängnisfilm oder religiösen Film? Hattest du irgendwelche Dinge im Hinterkopf, wo du dran denken musstest bei diesem Film?
Also tatsächlich ist das eigentlich der Film, wenn es um so irgendwie Gefängnisplaneten in Anführungszeichen geht, an den ich zuerst denken muss. Ja. Das ist, was die Stimme trifft, obwohl es ja eigentlich weniger ein Gefängnis ist. Am ehesten fällt mir vielleicht noch Outland ein hier mit John Connery.
Oh ja.
Aber ansonsten ist der da tatsächlich ganz anders. Zumal, wenn man sich einfach die Gedanken halt einfach drüber macht, das sind ja alles Mörder und Vergewaltiger, die auf dem Planeten geschafft worden sind, um dann dort zu arbeiten. Und dann hat man sich einfach überlegt, wir legen diesen Planeten jetzt, also diesen Arbeitsort, den legen wir einfach mal still, lassen aber eine Crew da, die nur dafür da sind, um die Brennöfen anzulassen, für den Fall, dass vielleicht doch irgendwann wieder was gebraucht wird. Das heißt also, diese ganze Sinnlosigkeit ihrer Existenz und Daseins ist da komplett nochmal, wird damit noch hervorgehoben. Das Einzige, was dir noch bleibt, ist sozusagen die Flucht in Religion eben halt. Und ich finde, das gelingt dem Film da ziemlich gut. Und das sorgt nochmal zusätzlich für diese trostlose Stimmung, weil die haben halt einfach keinen Sinn mehr. Die haben in ihrem Leben. Und ich finde, das funktioniert wirklich echt, echt gut. Da ist gleich mal die Frage an dich. Wie siehst du das mit dieser Religion, die da so als so Unterbau im Film mit eingearbeitet ist?
Ich musste halt auch noch, witzig auch schon, Connery, ich musste noch sehr an der Name der Rose denken, was diese Stimmung angeht. Das fand ich ganz faszinierend. Mir gefällt das richtig gut. Ich finde hier diese Isolation, es ist ja eine freiwillige Selbstisolation und ich glaube, einer von den Charakteren sagt das im Assembly Cut auch, das müsste der Dylan gewesen sein, der da was erwähnt von wegen, wir haben uns hier unsere eigene Welt geschaffen, sinngemäß. Aber das, wir haben nicht viel, aber das hier ist alles, was wir haben. Die leben isoliert und wollen auch gar nicht mehr zurück, haben ihre eigene Gesellschaft geschaffen, ihre eigene Gesellschaftsform mit ihren eigenen Regeln und auch die selbst gewählten Anführer so gesehen. Das ist super spannend. Also ich finde das, ne, das hat sowohl diesen religiösen Aspekt, das hat aber auch noch so diesen politischen Aspekt. Wie ist da die Rangordnung? Wer hört auf wen und warum? Und wer hat da welche Rolle? Also, um auf deine Frage zurückzukommen, also das, mich hat das sofort mit reingenommen. Ich finde diese ganze Gesellschaft, die sich da gebildet hat, unglaublich spannend und düster. Und das alleine hat schon so eine beklemmende Atmosphäre. Das alleine hat schon sowas, was wirklich eine ganze Menge mit mir und mit meinen Emotionen macht. Und wenn dann noch Ripley, die Person, die wir so kennen und lieben gelernt haben aus den ersten beiden Teilen, dann in dieses Konstrukt da reingeworfen wird, als Gegenpol, als, ne, es wird auch mehrfach gesagt, als Person, die da einfach nichts zu suchen hat und besser auch nicht sein sollte, das ergibt alleine schon Spannungen und unglaublich fühlbare Momente, wo die Menschen sich total unwohl fühlen, sei es Ripley selber oder sei es eben auch die anderen. Es gibt da ganz, ganz viele Augenblicke, die sind charakterlich sehr, sehr stark. Und ich finde generell, dass dieser Film sich durch starke Charaktere auszeichnet. Eigentlich sollte man meinen, wenn man erstmal diese Promobilder gesehen hat, man sieht einen Haufen Männer, die alle ähnlich irgendwie zurechtgemacht sind von den Klamotten und alle geschorene Haare haben. Mhm. Aber ich finde, die Charaktere sind so stark, dass man sie gut unterscheidbar hat.
Ja, also die ich ja auch im Cast vorgelesen habe, das sind die, wo ich sage, die haben irgendwie, die sind hängen geblieben. Es bleiben nicht alle 25 Insassen hängen, aber es sind sehr viele so diese bleiben hängen, also jenseits des Hauptcasts, also Charles S. Dutton und Charles Dance und so weiter, also der Arzt und der geistige Führer,
der Prediger,
auch eben ein paar von den kleinen Rollen, also wie der überlebt, der hat ein kantiges Gesicht und Pete Postlethwaite, das sind schon vom Cast her Leute, die einem sofort hängen bleiben und die halt gut charakterisiert werden, so als der Pete Postlethwaite als der ein bisschen schlauere und der Danny Webb, also der überlebt, so ein bisschen zynisch und der Störenfried, dann der Vergewaltiger, der hat auch wie heißt der, Holt McCallany, der da auch noch in anderen Fincher-Filmen mitgespielt hat, der hat auch so ein krass markantes Gesicht und man nimmt den Leuten das ab und die werden gut eingeführt auch gleich, dass man gleich weiß, um was es sich handelt und ergeben eine gute Mischung, die tatsächlich auch Sinn macht in dem Gesamtkonstrukt.
Mhm. Was den, ich will da mal einen ganz speziell rauspicken, was den Clemens angeht, Basti. Du hast da die Version gesehen, wo Clemens einen weit größeren Part bekommt als im Kinocut. Wie fandst du diese Figur von Charles Dance?
Ich finde, das ist tatsächlich, wenn man sich so über diese ganze Hierarchie dort Gedanken macht, wie das aufgebaut ist, dann ist das wie so ein kleiner Mini-Staat, der das ist. Du hast einmal den politischen Vertreter von allen gewählt, also
du meinst den Rollennamen Andrews?
Genau. Dass du den sozusagen als gewählten Vertreter von allen dort hast, die ihn ja auch akzeptieren und ihm ja auch folgen und das, obwohl sie es gar nicht müssten. Dann hast du den religiösen Führer, also die Religion, dargestellt eben halt durch Charles S. Dutton. Und dann hast du so jemanden, der clever am Seitenrand steht und sich das Ganze von außen immer anschaut und gegebenenfalls immer hier und da noch ein bisschen was denken kann, wenn er da möchte, weil mit einer der cleversten Menschen eben halt hier in diesem Film ist der Arzt, der Clemens. Mhm. Und seine Umstände machen ja auch so ein bisschen klar, warum, wieso und weshalb er ja da ist. Und dass er irgendwann mal eine andere Stellung halt hatte. Und jetzt ist er sozusagen unter diesen Schwerverbrechern gelandet, die teilweise auch was IQ betrifft, wahrscheinlich weit unter ihm wahrscheinlich sind. Mhm. Und er viele Situationen schon im Vorfeld überblicken kann. Und daher sozusagen auch für uns auch so ein Charakter ist, mit dem er noch am ehesten noch irgendwie bonden kann. Und dann eine wichtige Rolle eben halt auch übernimmt halt, dass wir noch jemanden haben, den wir ein bisschen sympathisieren können, weil die meisten, die sind ja alle super unsympathisch, obwohl sie irgendwie auch wieder Charakter und Wesenszüge haben, die mich auch wieder mitreißen. Also das klingt dem Film ja auch auf so vielen Ebenen, mich da mitreißen zu können, aber das ist halt auch eine. Verwerflich, was die da alles gemacht haben, das auf jeden Fall. Du könntest eigentlich gar keinem glauben, aber so in einigen Wesenszügen, und da ist der Clemens, finde ich schon eine ganz wichtige Rolle, ja.
Und ich mag, wie er aufgebaut wird und so diese Art von gebrochener Mensch, der Geheimnisse hat, der so als Loner gezeichnet wird und der so vieles auch mit sich selbst auszumachen scheint. Ich finde auch, das ist ja stark verkörpert, aber eben auch stark geschrieben dafür, dass das Drehbuch immer wieder umgewirbelt wurde. Bin ich erstaunt, wie gut das funktioniert. Apropos funktionieren, Fred, hat für dich diese emotionale Ebene, diese körperlich-emotionale Ebene zwischen Ripley und Clemens, hat die für dich funktioniert?
Nein.
Okay.
Nee. Also, warum? Ich hab's, das war auf, ich hab's verstanden, also es. In dem Moment, wo das passiert, denkt man nicht so, ach ja, also ging mir so. Klar, muss es so kommen, ist nachvollziehbar, so, also nachfühlbar, sag ich mal. Aber es ist ja, das geht ja in der Kinofassung auf jeden Fall ganz schnell. Da, es wird, auf einmal liegen die im Bett nebeneinander. und das kommt eher überraschend und reißt einen raus, und also reißt, hat mich rausgerissen, und ich musste dann im Moment drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht, und habe dann gedacht, ja, ist schon, also diesen macht, das macht irgendwie Sinn, aber es wird in dem Film nicht so dargestellt, dass ich mich da reinfühle, sondern erstmal denke so, hui, was, das ging jetzt aber flott, und dann, ja, es war okay, aber es war nicht so, dass es in dem Film organisch reingepasst hat, fand ich, so wie es aufgeführt wurde, eingepflegt wurde.
Ja, das könnte tatsächlich eine Schwäche des Kinocuts sein, so dass man, dass es dazu überstolpert ist. Oder Basti, das funktioniert doch in der Assembly-Version weit besser, ne?
Ja, das funktioniert besser, weil wir ja zum einen ja auch sehen, wie er sie ja vom Strand ja aus mitnimmt und trägt sie ja dann halt auch darum. Das fehlt ja alles ja in dem, Kinocut fehlt das ja.
Ja.
Und das sind halt auch viele andere Szenen, wie er sie auch ziemlich genau beobachtet. Und es sind hier und da immer so ein paar Frames mehr, die der Film dann halt auch mit einarbeitet, wo du die Chemie zwischen den beiden halt auch spürst. Also da ist ja was da. Und das hat es mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Da macht der Goldenthal natürlich hier ein paar echt coole Themen schon auf. Der das schon ein bisschen vorbereitet auf Score-Ebene, um mir das noch ein bisschen overzubringen. Und muss ich sagen, also es funktioniert tatsächlich sehr gut, und dass es keine Liebesszene in dem klassischen Sinne gibt, zeigt mir eben halt auch, dass es eben halt auch wirklich als dramaturgisches Mittel eben halt auch gedacht ist, um da hier noch ein bisschen Stakes zu erhöhen, um noch ein paar, vor allem auch Exposition zu verstecken. Also ich finde das eigentlich ganz gut, und vor allem gibt es noch so ein bisschen Menschlichkeit.
Finde ich auch. Und dann auch durch das Ableben von ihm auch so ein Gefühl von, gerade wenn man den das erste Mal schaut natürlich, von hier kann einfach alles passieren. So Leute, die man gerade lieb gewinnt, hier ist keiner sicher. Hier können alle sterben, was ja schlussendlich in diesem Film auch so passiert. Hier in diesem Film ist wirklich niemand richtig sicher. Und das ist, finde ich, eine Stärke von Alien 3. Das mag ich sehr. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war an verschiedensten Stellen wirklich überrascht. Das ging am Anfang los mit den Toten aus dem zweiten Teil. Das passiert hier bei dieser Clemens-Szene, die bei mir durchaus einen emotionalen Impact hatte und auch heute noch hat. Und eben auch mit dem Finale, was wir ja schon angesprochen haben. Das ist schon, also da wurde hier für diese Zeit schon sehr auf die 12 gehauen. Das finde ich super spannend. Auf die 12 gehauen wird aber auch noch in einem ganz anderen Bereich. Ich möchte nämlich gerne mal auf die Kameraarbeit zu sprechen kommen, und die ist, finde ich, sehr auf die 12. Magst du uns damit reinnehmen in das Feld?
Klar, sehr gerne. Also die Ehrenrate, die besticht ja sozusagen durch die Kameraarbeit. Also das ist egal, ob das der erste oder der zweite Film ist. Ihr habt alle, wenn man nur die Filme erwähnt, habt ihr automatisch irgendwelche ikonischen Einstellungen habt ihr im Kopf, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und bei diesem dritten Teil geht es mir aber genauso. Also wenn du den dritten Teil einfach nur erwähnst, habe ich ganz viele Bilder im Kopf.
Ja, total.
Und ich finde tatsächlich, also einfach schon das Lichtkonzept, also es ist halt wirklich ein ganz klassisches Low-Key-Lighting, was Fincher dann halt auch tatsächlich dann auch in dem 7 auf die Spitze gebracht hat, finde ich. Und das ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Und selbst in einfachen Reaction-Shots, selbst da wird wirklich darauf geachtet, dass die Light-Ratios eingehalten werden. Es gibt eigentlich überhaupt keine Szene, die sich auch nur ansatzweise irgendwie billig oder schnell zusammengetüftelt anfühlt. Vielleicht am Ende bei den Verfolgungsjagden können wir gerne drüber sprechen, wenn es dann um die POV-Kamera geht. Aber so in Summe ist das sozusagen, was Kameraarbeit betrifft, der ist fantastisch geleuchtet. Und ich finde ja vor allen Dingen auch die Kamera-Enkel-Shots, also sprich, der ist ja zu ganz großem Teil, also bestimmt 40-50%, es sind ja Low-Enkel-Kamera-Shots. Mhm. Das heißt, also von unten nach oben gefilmt. Und wenn man weiß, dass Newt verstorben ist, und das sozusagen so aus so einer, ich sag mal so, beobachtenden kindlichen Perspektive betrachtet, dann ist das nochmal eine zusätzliche Ebene, die ich irgendwie ganz spannend finde. Oder dass man das aus einer Perspektive eines Baby-Aliens betrachtet oder irgend so sein. Du guckst von unten nach oben. Wer sind wir, die wir das gerade gucken? Warum wirken die so groß? Wenn man das Ganze weiterdenkt, warum gucken wir von unten nach oben? Weil wir natürlich in diesen siloartigen Gebäuden dort rumlaufen, wo auch von oben natürlich auch noch die Bedrohung kommen kann. Wir haben wieder diese Lüftungsschächte. Wir haben das Sounddesign, was das Ganze noch mit unterstützt. Das heißt also, auch da werden wir drauf hingewiesen. Und ich finde das halt einfach cool umgesetzt, dass man sagt, okay, wir lösen das hier wirklich über Low-Ankle-Shots zum Beispiel. Mhm. Und da muss man auch wirklich sagen, der Film hat ganz viel Bewegung. Also der ist auf so viele Dollys und Kränen hinher gefahren worden. Wir haben die Soundstages natürlich entsprechend dann auch vorbereitet und präpariert. Aber der Film ist so fluide, dass die kleinsten Szenenverbindungen immer mit irgendwelchen Fahrten gelöst worden sind. Wir haben immer irgendwie Bewegung drin. Und das fühlt sich aber nie aufgesetzt an. Also bei dem ein oder anderen Michael Bay-Film oder auch von Tony Scott fühlt sich das immer so ein bisschen so drüber an. Und hier nicht, sondern hier fühlt sich das organisch an. Da frage ich gleich mal, ist euch das mit den Bewegungen aufgefallen von den Kamerafahrten und so?
Mit den Bewegungen nicht, also diese Shots von unten, die sind ja krass auffällig. Das kriegt man ziemlich schnell mit, dass da, dass man da immer so aus Bodennähe schaut. Dass die Bewegungen sind mir an sich nicht aufgefallen, aber dass insgesamt der ganze Film optisch wahnsinnig organisch und stimmig ist, das ist mir durchaus aufgefallen, dass da einfach nichts ist, wo man denkt, warum haben die denn das jetzt gemacht oder warum haben sie so gemacht? Der ganze Film fließt und ist optisch einfach wunderbar.
Ja, mir ist das auch aufgefallen und das auch wirklich sehr, sehr früh schon aufgefallen. Gerade auch, was diese Steadicam-Läufe angeht, durch diese Gänge, wo es die Drehung auch noch von dieser Steadicam gibt, das fand ich ganz unglaublich, weil das war damals was, also ich glaube, ich hatte das vorher so noch nie gesehen und das ist mir auch sonst jetzt im Nachhinein nicht oft begegnet, dass das gemacht wird. Das finde ich sehr ikonisch und überhaupt diese ganzen Bewegungen, das war... Da waren da durch diese Fahrten und durch diese Steadicam-Aufnahmen, durch all dies, durch diese ganzen vielen Bewegungen und auch diese Geschwindigkeit des Aliens, das hat man so halt in dieser Reihe vorher noch nicht gesehen. Das hat diesen Film dann auf seine eigene Art wieder besonders gemacht und aus der Reihe herausstechen lassen. Und mir geht's wie dir, Basti. Wenn ich an Alien 3 denke, habe ich ganz viele einzelne Aufnahmen, Fahrten oder besondere Momente und Shots im Kopf, die ich für sehr ikonisch halte, die für mich irgendwie eine ganz besondere Optik versprühen, sei es wegen der Lichtsetzung, sei es wirklich durch das Movement, durch die Bewegung der Kamera, oder auch eben wie dieser ganz berühmte Shot, den Fincher da ohne Erlaubnis mit Sigourney Weaver durchgezogen hat, der dann später auch sehr ikonisch werden sollte, mit diesem Alien so nah an ihr dran, diese direkte Momentaufnahme zwischen dem Wesen und ihr. Das ist irgendwie auch ein ganz besonderer Moment, der auch wahnsinnig gut aussieht und wirkt und der genauso langsam und getragen präsentiert wird, wie er da auch sein muss, um irgendwie eine Emotion zu hinterlassen. Ja, doch, ist mir aufgefallen. Mhm.
Also, dass der Film natürlich auch noch so eine zusätzliche trostlose Ebene natürlich hat, ist ja natürlich auch dem Filmbild selber ja geschuldet, der hier auf die Bleach-Bypass-Verfahren gesetzt hat. Das heißt also, wir hatten das schon mal in einigen Gesprächen sogar auch hier mal erwähnt, Bleach-Bypass, das ist sozusagen dieser entsättigte, sehr kontrastreiche Look, den wir da haben. Und in Verbindung mit einem Tageslichtfilm, den die hier verwendet haben, also kein Tungsten, also dieses künstliche Weißlicht, sondern mit Tageslicht, was sind das, 5600 Kelvin, hast du sozusagen sowieso schon ein warmes Bild und dann kommt noch der Bleach-Bypass-Look noch mit drauf und dann finde ich, hat diese Trostlosigkeit da noch ein bisschen mehr Raum, schon allein durch das Filmbild. Was ich persönlich, aber wirklich echt zumindest aus technischer Sicht bemerkenswert finde, ist, dass die wussten, dass die mit viel offenem Feuer rumbrennen müssen, dass es da so eine Art schweißbrennerartige Kerzen dort gibt und dass da viel mit hartem Licht vor der Kamera rumhantiert wird, warum die gesagt haben, hey, lass uns das Ding à la Morph drehen. Weil so wie du da irgendwas auch nur ansatzweise vor die Linse hältst, hast du Lensflares, beziehungsweise vor allem den Lightstreaks, bis sich die Füchse gut Nacht sagen. Und ich habe da wirklich mal ein bisschen drauf geachtet. Also die haben wirklich echt verdammt drauf geachtet, wenn es ging, das zu vermeiden. Mhm. Dann gibt es aber Szenen, wo die einfach gesagt haben, drauf geschissen, ihr seht jetzt halt hier den Lensflare und der ist halt, der brutzelt dir das halbe Bild einfach nur zu. Es ist mir aufgefallen, ich fand es aber irgendwie auch toll und dann gab es halt auch wirklich Szenen, wo ich dachte so, Alter, ihr habt hier gerade wirklich keine anamorphen Objektive verwendet, ihr habt gerade ein anderes Objektiv verwendet, wahrscheinlich eine Vierwinkellinse, weil ansonsten würde ich jetzt hier nichts anderes sehen außer Lightstreaks, weil die Lichtquelle halt davor ist. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil normalerweise weißt du das als Kameramann. Es sei denn, du hast hier ein Producers-Team, die sagt, das muss aber jetzt ein Anamorph sein. Ja. Und ich sehe hier eine Diskrepanz, weil jeder erfahrene Kameramann hätte gesagt, ja, das ist ein toller Look, aber dann müssen wir hier ein paar Szenen einfach umschreiben, weil das funktioniert sonst technisch gesehen nicht. Oder wir nehmen für die Szenen dann eben halt tatsächlich schwierige Linsen und letterboxen uns das dann so ein bisschen zurecht. Mhm. Am Ende haben sie, wie gesagt, auch hin und wieder ein paar Free-Linsen verwendet, gerade wenn es dann um die Effektarbeit geht. Also das ist auch so ein Grund, warum ich das niemals gemacht hätte an deren Stelle, aber umso krasser finde ich, dass sie es halt gemacht haben und dass es halt auch irgendwie funktioniert hat. Also rein weg von der Kameraarbeit ist schon sehr, sehr faszinierend, wirklich sehr faszinierend. Und ganz besonders, wenn man weiß, wie die Effekte gemacht haben.
Das stimmt, denn wir müssen über die Effekte sprechen, weil die in diesem Film natürlich eine ganze Menge Rolle spielen, eine ganze Menge ausmachen. Ein guter Ansatzpunkt ist vielleicht die Einsortierung rein von der Zeit her. Denn dieser Film, dem wird häufig irgendwie ein CGI nachgesagt. Das ist immer mal wieder Thema. Liest man in Kritiken, hört man hier und da. Aber eigentlich ist Alien 3 genau eigentlich als Schlussklappe entstanden von der alten Ära, von der handgemachten Ära. Da war gerade so die ersten Computereffekte kamen, wurden genutzt, da kam dann irgendwie etwas später dann noch Terminator 2 und so und sollte dieses Kapitel so richtig aufschlagen. Und eigentlich ist eben Alien 3 der Film, der zwar schon hier und da ganz kleine Einsprengsel benutzt, aber eigentlich eher das Kapitel wirklich analoge Effekte, wenn man das so nennen möchte, handgemachte Effekte, wirklich zuschlägt. Und ich finde das unglaublich spannend. Es gibt eine Featurette, die auf dieser DVD-Box auch mit drauf ist oder die man auch bei YouTube schauen kann, wo sehr en Detail erzählt und auch gezeigt wird, wie hier manche Dinge gemacht wurden, wie manche Dinge funktionieren. Und das ist also magisch, was hier für Handwerker mit drin steckten, was hier gebaut wurde, gebastelt wurde, was an Miniaturen gearbeitet wurde. Ich weiß nicht, Fred, hast du diese Featurette geguckt zu den Effekten?
Na, ich habe verschieden reingeschaut. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind wie bei euch, weil ich das ja digital gekauft habe. Und das war extrem spannend, wie Alleine der, was ja nicht drin gelandet ist, aber wo die das, den Hund in das Kostüm gesteckt haben, um zu testen, ob der das Alien spielen könnte, quasi. Das, ja, das ist, ja, was da alles gebaut und gebastelt wurde, es ist sehr beeindruckend.
Das
Vor allem das im Film nicht unbedingt so aussieht. Also die Bewegungen sehen oft eben doch wirklich echt aus. Also sie haben ja auch wirklich viel mit Puppen, Sachen, Spiele, Tricks gearbeitet, um gute Bewegungen zu kriegen. Und das gerade für einen Film von der Zeit, das Alien bewegt sich im Film dann so flüssig oft, dass man denkt, also wie haben die das gemacht? Zumal man meiner Meinung nach sieht, dass es oft eigentlich nicht CGI ist, weil es einfach zu organisch, zu echt aussieht, gerade nur für die Zeit.
Kannst du dich denn noch zurückerinnern, als du den ganz früh gesehen hast, wie so die Effekte da auf dich gewirkt haben? Haben die sich für dich gut angefühlt, organisch
Ja,
angefühlt?
ja,
Cool.
ja,
Ja.
ja. Also ich war von dem, wie von den zwei davor auch extrem davon beeindruckt, wie schön die das gemacht haben, wie ja, echt sich das anfühlt. Absolut, absolut glaubwürdig. Also es sind Filme, wo die Bedrohung echt ist. Das wirkt halt nicht wie Puppen, wo man denkt so, hihi, ja, soll jetzt gruselig sein, verstehe ich, sondern es ist ein, ja. Es ist richtig gut gelungen, was da die Special Effects Abteilung angeht. Auf jeden Fall.
Cool. Ja, Basti, siehst du das genauso? Haben dich die Effekte auch damals schon begeistert und beeindruckt?
Die sind vor allen Dingen hängen geblieben, das kann man schon mal so sagen. Und ich fand dieses agile Alien, ich fand das tatsächlich ganz cool, weil das machte irgendwie alles ein bisschen mehr Sinn, weil ich hatte sowohl beim ersten als auch zweiten immer das Gefühl, die Aliens sind immer sehr behäbig, die sind schwerfällig, die kommen nicht so richtig so aus der Hufe raus, die könnten nicht so schnell rennen. Man sieht mal die Alien Queen im zweiten mal losstürzen, das ist aber ein einziger Run. Ansonsten laufen die immer alle super langsam. Das ist natürlich den schweren Kostümen geschuldet, das ist natürlich halt auch der Limitierung halt auch einfach geschuldet. Du kannst dir das eh nie wirklich richtig voll und ganz zeigen. Und wenn ja, dann würde man die Effekte eben halt auch sehen. Deswegen kann ich das schon ein bisschen verstehen. Und dass dann Fincher einfach genau sagt, pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir müssen jetzt sozusagen was Neues zeigen. Wir müssen das in seiner, ich sag mal so, wie würde sich so ein Vieh wirklich bewegen im Raum? Das müssen wir zeigen. Wir müssen das visualisieren. Ich finde die Idee gut und wie sie das dann tatsächlich umgesetzt haben in dieser, ich sag mal vorsichtig Anfang CGI-Ära, ist das tatsächlich cool. Also mit den Mitteln, die die genommen haben. Weil das, wo viele Leute sagen, das sieht aus wie furchtbares CGI, ich sage jetzt einfach nur das Alien oben an der Decke zum Beispiel, was so ein bisschen grünstichig aussieht, wo du denkst, das hat man aber ja schlecht rein generiert. Das ist halt einfach wirklich echt fucking rein rotoskopiert. Meine Güte, schönes Wort. Das ist ja wirklich Handarbeit. Das ist ja auch schwer gewesen, das reinzumachen, wie die Tracking-Shots gemacht haben. Das heißt also, dass diese Alien-Puppe durch Puppenspieler haben animieren lassen und laufen lassen vorm Bluescreen und das Ganze sozusagen, diese Bewegung dann in eine laufende Fahrt sozusagen mit reingebaut haben von diesen Aliens. Das ist schon cool, wenn man weiß, wie die das gemacht haben. Ob das natürlich nach Maßstäben von heute noch funktionieren würde, kann man ja ganz klar sagen, nein, aber durch diese Brille schaue ich das ja gar nicht, sondern in dem Film selber funktioniert das ganz gut. Ich kann die Effekte spotten. Ich sehe das eben halt auch. Aber wenn man dann weiß, wie sie es gemacht haben, ist es natürlich umso faszinierender. Schon allein um diesen Versuch, den die da unternommen haben, uns das ja zu zeigen.
Ja, oh, ich gucke da mit ganz viel Liebe drauf. Ne? Ich sehe die Effekte auch. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich habe auch ein oder zwei Momente, wo ich die Effekte nicht so gerne mag, wie dieser Sturz am Ende zum Beispiel. Aber also
Ja.
ich gerade auf diese, also wie sie das Alien gemacht haben. Ich gucke auf diese Anzüge. Ich schaue auf diese Puppenarbeit. Und gerade wenn man weiß, wie hochaufwendig das ist, dass die diese Fahrten mit den Dollys, mit den echten Menschen wirklich ausmessen mussten, damit die das übertragen konnten auf die Miniaturarbeit, die Kamerabewegung so machen konnten, damit die das ein Compositing da reinmachen können, ne, mit diesem Rotoskopieverfahren. Das ist eine unfassbare unfassbar aufwendige und handwerklich auch, also wirklich immens intensive, anstrengende, langwierige und auch komplizierte Arbeit. Wirklich, hier waren Meister zugange. Und also ich kann da nur mit Liebe drauf gucken. Und ja, natürlich, ich sehe auch, dass das rein montiert ist, aber das stört mich überhaupt nicht. Das ist so, wie wenn ich alte Filme schaue, die mit Stop-Motion gemacht sind oder so. Natürlich sehe ich den Effekt, aber das stört mich überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil. Manchmal mag ich das, wenn ich das sehe und fühlbar kriege, dass das was Haptisches ist, was Echtes ist. Und das Alien 3 verliert dadurch, dass ich manche Effekte sehe, überhaupt nichts von seinem Schrecken oder seiner Bedrohlichkeit. Überhaupt nicht. Ich finde die Effekte wirklich weitestgehend einfach toll. Und auch was den Einsatz von CGI angeht, zum Beispiel die Stelle, wo das heiße Alien aus dem Blei rauskommt und die Sprinkleranlage angeht und der Alienkopf splittert und dann explodiert. Das ist ja so eine der ganz wenigen wirklichen reinen CGI-Effekte. Muss ich sagen, für die Zeit, für die Anfänge von CGI, wahnsinnig gut gemacht.
Ja, für die Anfänge, genau. Da sieht man richtig das CGI halt, aber es passt. Also ich bin da so und so sehr wohlwollend und mich muss in Effekt erstmal ausreißen. Wenn der restliche Film ringsrum stimmt, dann gebe ich da gerne einen Bonus und lass mich mitreißen. Und wie gesagt, ich habe bei dem Film, gibt es da ganz wenige Momente, wo ich das mich stört, dass ich die Effekte sehe, falls ich sie überhaupt sehe. Also das Rotoskopieverfahren zum Beispiel, hätte ich so gar nicht identifizieren können, dass es mir so nicht aufgefallen ist.
Basti, hast du da irgendeine Szene, irgendeinen Effekt, wo du sagst, das hat dich richtig rausgerissen? Kam das bei dir vor an irgendeiner Stelle?
Ich überlege gerade. Also gerade das Alien an der Decke, weil ich es vorhin schon so gesagt habe. Und man sieht das halt voll, dass das da rein rotoskopiert ist.
Ist das das, wo das so die Tiefenschärfe sich ändert und das im Hintergrund? Meinst du das, wo das so im Spalter drin ist? Ich weiß gerade nicht, welche Szene ihr meint.
Nee,
es ist zum Schluss in den Tunneln.
Wo das Alien an der Tunneldecke lang läuft. Ja.
Ach, da wusste er, ja. Okay.
Genau, da nimmt es mir schon das ein oder andere Mal halt raus. Und das Witzige ist, da ist auch ein witzig kleiner CGI-Shot drin, aber nicht das Alien selber, sondern der Schatten von dem Alien. Wenn man das mal im Hintergrund irgendwo so ein bisschen sieht, wo man sieht, das ist artifiziell, das stört mich überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich weiß, was es machen soll und das funktioniert innerhalb dieses Films trotzdem gut, weil der Film halt auch von seiner Stimmung so dicht und Atmosphäre wirklich so stickig dicht ist, dass mich das nicht wirklich rausreißt. Und ich hatte eine Kritik jetzt letztens gelesen von einem Podcast-Kollegen, Namen sage ich jetzt nicht, weil ich ihn vorher nicht nochmal gefragt habe, aber der stößt sich sehr an diesen POV-Shots von dem Alien.
Okay.
Und das wollte ich gerne euch nochmal kurz fragen, wenn ich darf, Udo.
Ja, klar.
Mal hier reinbringen und vielleicht auch über dich fragen, wie findest du denn diese POV-Shots von dem Alien?
Ich finde die super, ich mag die wahnsinnig gerne. Ich finde, die reißen richtig mit wie so eine Achterbahnfahrt und erhöhen für mich auch den Puls und das Tempo dieses Films und erhöhen definitiv meinen Herzschlag. Also ich kann diese Verfolgungsjagden richtig spüren, dementsprechend. Ich bin da voll pro. Fred, bist du da auch pro?
Ja, auch, ja. Ja, also ich weiß nicht, also was einem daran dann stören kann ich nicht nachvollziehen, weil mir geht's genauso wie dir. Das bringt nochmal einen krassen Drive rein. Es ist natürlich optisch irgendwie, da verändert sich ja das Bildverhältnis irgendwie und irgendwie so die, keine Ahnung, so fischaugig, wie auch immer, komisch wirkt das da. Aber ich bin da jedes Mal sofort fühle ich mich halt genau in der Sicht des Aliens drin. Ich finde, und rase dann damit und ja, das macht diese relativ unübersichtliche Sequenz dann am Schluss, diese ganze Tunneljagd, macht es einfach noch wilder und erhöht schön den Puls. Genau.
Ich kann mir vorstellen, wenn man den Kinocut nur sieht und nicht den Assembly Cut, dass man sich dann doch schon so ein bisschen so lost fühlt. Du hast sozusagen eine sehr unübersichtliche Verfolgungsjagd oder allgemein dieses letzte Drittel des Films ist schwierig und dann kommt auch dieses POV-Alien rein. Im Assembly Cut fühlt sich das sehr fluide an, das macht irgendwie auch alles Sinn und ich weiß auch, warum ein POV-Shot da irgendwie drin ist, denn die laufen die ganze Zeit weg Und du kannst aber, das kann ich mir auch wirklich vorstellen, ganz schwer das darstellen zu der damaligen Zeit, den Reaction-Shot. Sprich, also du siehst, wovon die davor weglaufen.
Ja.
Also musst du dir behelfen, das anders zu machen, sprich sozusagen aus der Perspektive des Aliens das zu machen, um zumindest sozusagen die Immersion, dieses Bild, ja, Shoot-Reaction-Shot irgendwie hinzubekommen. Aus der Perspektive heraus betrachtet, funktioniert es perfekt und macht genau das, was es eben halt soll und treibt auch den Puls ein bisschen nach oben. Und ich finde das auch nicht schlimm, dass wir jetzt einmal kurz in die Perspektive des Aliens halt schlüpfen, weil wir das bis zu der Form noch gar nicht hatten. Und ich finde, das hat schon was. Ich glaube, wenn wir das heutzutage machen würden, wir können uns das hier einfach mal in ein paar Monaten anschauen, wie es bei Romulus ist. Aber da werden wir es wahrscheinlich sehen, wenn da eben halt einfach so ein Alien dann einfach hinten angerannt kommt. Mhm. Oder wir haben es halt bei Covenant oder irgendwas schon gesehen. Also das ist, denke ich, auch einfach der Technik wahrscheinlich auch zu schulden. Und trotzdem funktioniert es für mich.
Ja, das sehe ich auch so. Du bist gerade schon auf den Schnitt zu sprechen gekommen und ich finde, den muss man, bevor wir dann weiter Richtung Sound und Geräusche gehen, eigentlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Mhm. Fred, wie hast du den Flow im Kinocut empfunden? So was Schnitte angeht und so ein bisschen so diesen Fluss der Szenen angeht?
Ja, allgemein fand ich ihn sehr flüssig. Mir ist am Anfang besonders ein richtig schöne Schnitte aufgefallen, wo, ach verdammt, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber das so schön zusammengeschnitten ist, dass auch mit einem Wechsel das trotzdem wie weitergeflossen ist, weil dann irgendwo wird, ich glaube, ich weiß nicht, was davor passiert, aber ich glaube, das ist eine Szene, wo Ripley dann den Kopf vom Bischof irgendwo hinknallt und da war vorher eine Szene, wo eine ähnliche Bewegung drin war. Also es waren sehr viele schöne Schnitte.
Matchcuts.
Matchcuts, genau. Sehr viele schöne Matchcuts und insgesamt auch mit dieser Kameraperspektive da so reinzuschneiden, das waren da war auch nichts, was mich jetzt großartig rausgebracht hat, sondern eher sogar Sachen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber gerade schön zusammengefügt.
Das ist mir auch aufgefallen.
Gerade am Anfang waren da einige Sachen, die da richtig gut funktioniert haben.
Dass da ein schöner Fluss entsteht, gerade weil die nächste Szene super schön matcht mit der Szene davor. Basti, was magst du ergänzen? Du kennst dich in dem Feld von uns mit Abstand am besten aus. Sag mal was in Richtung Assembly Cut.
Da ich jetzt den Kinocut jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, also ich kann wirklich nur vom Assembly Cut reden.
Ja.
Also reinweg von den Schnitttechniken, die drin verwendet worden sind, da wurde wirklich das komplette Ballett aufgefahren. Also alles, was Ridley Scott in dem ersten Film nicht drin hat, ist jetzt hier im dritten Teil drin. Wir haben halt einfach teilweise dreifach Überblendungen. Gerade diese Krematoriumsszene am Anfang, wo Newt verbrannt werden soll in dem Ofen, wo dann der Charles Stutton dann noch diese Rede hält. Mit der dramatischen Musik, die ist an sich sozusagen schon drehbuchseitig und schauspielerisch ist die schon toll. Und dann werden diese drei Figuren, die da jetzt gerade wichtig sind, nämlich Charles Stutton, die Ripley und der
Clemens. Achso, ich vergesse den Namen auch immer. Der heißt Andrews.
Genau. Die sind dann Andrews, genau. Wo die dann zu dritt sozusagen übereinander liegen, also als Leer. Die stehen nicht an der gleichen Stelle, es ist keine Kameraeinstellung, sondern es sind tatsächlich Überblendungen. Und ich finde das tatsächlich echt fantastisch, sowas zum Beispiel einfach mit einzubauen. Die Szene auch wirklich schön ist. Der musste im letzten Drittel des Films natürlich halt voll aufs Gaspedal treten. Das heißt also, das ist so ein, ich sag's einfach, das ist ein formaler Schnitt. Shoot, Reaction, Shot, aber dazwischen ist wirklich sehr viel Luft. Und der Film versucht auch ein bisschen Luft zu schaffen, indem er halt auch nochmal Räume etabliert, die auch wirklich nur ein, zwei Mal zu sehen sind. Du hast hier Szenen mit dem Koch noch mit drinne. Du hast hier wirklich tolle Einstellungen mit drin, die hier miteinander montiert worden sind. Also der Assembly Cut fühlt sich auch vom Schnitt her auch sehr fluide und flüssig an. Und wenn die Maßgabe war, lass dir bitte mehr Zeit, also bring mehr Zeit wieder rein, bring diesen Planeten zum Leben, dann hat es auf jeden Fall funktioniert. Und das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist gerade beim Schluss, dass du bei einer Laufzeit von gut 140 Minuten, wie der Assembly Cut ja geht, dass da dann auf einmal gehetzt wurde bei diesen letzten Einstellungen sozusagen, wo dann sozusagen dieser Laden zugemacht wird und verriegelt wird. Das geht dann auf einmal zack, puff, Film vorbei. Das hätte tatsächlich ein paar Frames wirklich länger stehen können für mein Empfinden. Also da hätte man jetzt nicht noch, keine Ahnung, die 15, 20 Sekunden jetzt drauf verzichten müssen. Das macht dann jetzt nur keinen großen Unterschied. Mhm. Aber ansonsten finde ich den wirklich echt, echt gut von dem, was am Material wo da gewesen sein muss. Also
ja. Ja, geht mir ganz genauso. Wenn wir jetzt von Material auch sprechen, was so gewesen sein musste. Es gab noch einige Gore-Szenen, die halt sowohl im Kinocut rausgesäbelt wurden, als auch im Assembly-Cut fehlen. Wo ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, was diesen Faktor angeht, gerne noch so einen ganz kleinen Hauch mehr gesehen hätte. Nicht unbedingt die volle Gewalt, was ich da gelesen habe, war mir jetzt gerade, glaube ich, auch too much, was die Szene im also bei der Autopsie angeht zum Beispiel. Da muss ich auch nicht alles sehen. Aber so an ein, zwei Stellen hätte ich mir doch gewünscht, das alte Material irgendwie da eingebaut noch mit sehen zu können. Ja, aber grundsätzlich Schnitt, ihr habt alles gesagt, ich bin da auch, ich zieh da meinen Hut vor, weil ich finde wirklich, das ist eine unglaublich flüssige, gute und runde Arbeit und ich will da jetzt auch auf keinem Cut irgendwie großartig rumreiten, weil so beide ihren eigenen Flow haben, beide so ihr eigenes Tempo haben und sowohl die Kinoversion als dann auch die spätere Fassung beide in sich geschlossen sehr gut funktionieren und eben andere Schwerpunkte setzen. Und davon kann man ja erstmal grundsätzlich nur profitieren, würde ich sagen. Gefällt mir, wirklich. Also handwerklich muss man sagen, hier waren viele, viele gute Handwerker mit drin. Und gutes Handwerk kann ich hier auch hören. Sowohl was die Geräusche angeht, als auch der Basti hat das schon ein bisschen ausgeführt, was die Musik angeht. Fred, sind dir die Geräusche, ist dir, also jetzt mal fernab kurz von der Musik, da das ist ja nicht dein Steckenpferd im Film.
Willst du dich hier beleidigen?
Nein, überhaupt nicht.
Gute Musik passt halt sich so gut ein, dass der ich höre einfach nicht so drauf. Auch Geräusche sind mir. Der Basti hat es ja auch in seinen Notizen schon gesagt, und die hatte ich ja gelesen, bevor ich den Film geschaut habe. Yes. Und da habe ich da auch noch ein bisschen drauf geachtet, dass du hörst halt die Räume und dieses, da sind, ich weiß gar nicht, ob es Klacken auf Metall ist oder Pauken, die so klingen, die eben, ja, die Räume leben da einfach. Mhm. Das ist aber auch in einem guten Zusammenspiel mit der Musik, soweit ich das, wenn ich drauf geachtet habe, das passt einfach gut zusammen und ergänzt sich, sodass man richtig in diesen Raum reingezogen wird, gesogen wird eher und da mit drin steht. Also ich fand es ein sehr stimmiges Sounddesign. Könnt mich gern eines Besseren belehren.
Nee, ich will dich überhaupt keines Besseren belehren. Und die Spitze gerade konnte ich ja nur machen, weil wir beide da völlig im gleichen Boot sitzen und der Basti da echt ein viel besseres Ohr hat als wir beide. Von daher ist das Schmunzeln ja in unserer beider Richtung. Aber mir sind hier gerade die Geräusche auch wirklich richtig positiv aufgefallen. Also für Geräusche habe ich ja auch irgendwie ein Flair und ich finde das toll, wenn ich mag ja dass in den 80ern, 90ern wahnsinnig gerne so riesengroße Rotorblätter gezeigt werden, so Ventilatoren und sowas. Das kam immer mal wieder. Das ist so ein Ding damals gewesen. Und also ich liebe es, wenn man das auch richtig spüren kann durch die Soundebene. Genauso wie überall diese so zischende Rauchgeschichten und sowas, so Rauchqualm, auch das Brutzeln von diesem Feuer und sowas, das geht mir ganz enorm unter die Haut. Und Basti, dir ging, glaube ich, auch die Musik besonders unter die Haut, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ganz kurz noch zu dem Sounddesign. Wenn die Maßgabe für Sounddesign war, lasst es bitte so klingen wie in so einem Haunted House mit ganz viel Wind und allem drum und dran, dann ist es dem Film wirklich echt gelungen. Also der atmet richtig, dieser ganze Film. Und da ich ja nur wirklich zum Großteil wirklich alle Filme mit Kopfhörern schaue, war es natürlich gestern Genuss, das auch wahrzunehmen. Das macht doch wirklich echt Spaß. Also und das geht aber auch Hand in Hand mit diesem tollen Score. Ich habe damals, das weiß ich noch, viele Soundtracks gehabt in meinen Teenagerjahren. Also ich glaube, meinen ersten Soundtrack habe ich mit 11 oder 12 Jahren habe ich den schon gehabt. Und den habe ich damals auch irgendwo bei uns in so einem A&V habe ich den irgendwo gefunden, ganz abgegriffen. Und den habe ich häufiger gehört, um ganz besonders, was auch zum Schluss bei der Sprungszene von Ripley verwendet wird, das Adagio. Ja. Das ist ja fantastisch. Das ist ja wirklich so, also es ist ergreifend. Und ich finde allgemein, diese bedrohliche Stimmung des Films kommt durch diesen Score. Und wenn so eine Maßgabe ist, sag mal, Kannst du es ein bisschen tiefer machen? Und da muss wohl seine Antwort wahrscheinlich gewesen sein, ja, wie tief hätten wir es denn gerne? Weil diese Hörner, die die da eingesetzt hat, die sind ja teilweise so tief im Keller, dass wenn du keine Ahnung hast von Instrumenten oder und dich nur ein bisschen auskennst damit, gar keine Ahnung hast, was das für ein merkwürdiger Klang ist, weil die so tief sind. Also ich finde das ganz fantastisch. Das ist eine tolle Arbeit und die, was hatte ich vorhin schon gesagt, dieses leichte Foreshadowing, dieser, ich sag mal, Romanze wird durch den Score schon ein bisschen angekündigt. Da werden Effekte mit diesem Wind und sowas oder die Raumatmosphäre werden verstärkt und ganz minimal. Und dann, gerade wenn man es mit Kopfhörern hört, dachte ich mir so, sag mal, ist das gerade eine E-Gitarre gewesen oder irgendwas Verzerrtes? Und dann, wenn du danach liest, steht dann so da, ja, ist der erste Score, da wurde sozusagen eine E-Gitarre so mit in den Score mit eingewoben worden ist, in der EN-Reihe. Dachte ich mir so, okay, das ist cool, es funktioniert ziemlich gut. Also ganz viel Liebe habe ich für diesen Score übrig. Ist tatsächlich, kann sich da neben Jerry Goldsmith und James Horner, kann der sich sehen lassen.
Absolut, das unterschreibe ich so. Schön ausgeführt, wirklich. Also das, ich habe ihn hier auch an vielen Stellen bemerkt, natürlich auch, weil so die alten Themen nochmal hier und da aufgegriffen und abgewandelt werden und ging mir auch unter die Haut. Ist irgendwie ein rundes Ding mit dieser schönen Ausleuchtung und dann diesen Sounds und dann dieser Musik dazu. Das ist eine super schöne Einheit, die wirklich, gerade wenn man diese Produktionsgeschichte kennt, ist das erstaunlich, wie gut das hier zusammengreift und funktioniert. Mag ich.
Ist ein guter Kit.
Ja. Bevor wir so langsam Richtung Schlusspart gehen, ich habe noch zwei inhaltliche Themen, auf die ich ganz gerne noch kurz zu sprechen kommen möchte. Und zwar, weil man diese Reihe hier auch so ein bisschen als Reihe betrachten muss, wo Dinge zwischen Teil 1, 2 und 3 passieren, die sich irgendwie weiterentwickeln. Und ich finde das sehr spannend, wie die sich weiterentwickeln. Ein Thema, das erste Thema, was ich hier auf der Liste habe, ist eben dieses Mütterthema. So, was Ripley angeht, das Thema Muttersein und Kinder angeht. Fred, hast du das auch gespürt in diesem Film, dass das so ein Thema ist, was sich gerade noch mal von 2 zu 3 weiterentwickelt hat?
Ja klar, so von mit dem kleinen Kind, also mit Newt und dann jetzt, dass sie selber Mutter wird. Und dann, mir fiel gerade eines irgendwann am Anfang des Films, bevor du weißt, dass das Alien in ihr drin ist, wird das schon mal irgendwo ein, zweimal angeteasert oder so angesprochen, was mir, glaube ich, dieses Mal überhaupt zum ersten Mal aufgefallen ist. Ja, dieses Mutterthema ist natürlich ganz groß. Also du hast im zweiten Teil hast du ja sie, wie sie Mutter von Newt wird, quasi wie Ziehmutter, und du hast ja auch die Alien-Mutter, und jetzt wird sie ja quasi zur Alien-Mutter selbst. Das ist schon eine schöne Entwicklung, die sich über die Teile da hinwegzieht.
Ja, das finde ich nämlich auch. Mir ist das aufgefallen, so einmal auch, was ja auch passiert ist, so dieser Verlust der eigenen Tochter im zweiten Teil, der nur über Sprache passiert, ne? Und ich glaube auch da, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, nur in dieser Special Edition und nicht in der Kinofassung. Und ich finde das spannend, dass eben diese Mutterwerdung immer wieder bei ihr Thema ist, und ich finde das hier auch emotional. Basti, fandest du das Mutterthema, hat dich das emotional berührt hier?
Also das Mutterthema hat mich jetzt auf verschiedenen anderen Ebenen hat mich das jetzt tatsächlich so ein bisschen so rangezogen. Dadurch, dass das alles so gegenübergestellt worden ist. Die Geburt von dem Alien selber. Zu wissen, dass sie selber natürlich halt auch das Alien in sich trägt und den Verlust halt von Newt ist wirklich tatsächlich da und spürbar. Und es drängt sich aber nicht auf, sondern das war wirklich eher subtil, obwohl es eigentlich Kern dieses Films auch irgendwo ist. Das finde ich total verrückt, weil man ist in diesem Survival-Film drinne, aber das eigentliche Thema ist halt nach wie vor halt einfach echt irgendwie dieses Muttersein.
Ja, und es schließt ja auch im Kinocut interessanterweise hier den Rahmen. Am Anfang verliert sie eine gefühlte Tochter und am Ende kommt aus ihrem Bauch die Geburt dieser Alien-Mutter.
Ja.
So als Kreis, den finde ich wirklich schön rund, weshalb ich auch das als stärkeres Ende empfinde. Stark finde ich auch als zweites Thema, was ich noch anschneiden wollte, wie diese Firmengeschichte weitergetrieben wird. Weyland Yutani wird zum ersten Mal hier in diesem Film wirklich auch ausgesprochen, nicht nur geschrieben oder gezeigt. und taucht ja dann am Ende durch Bishop 2 und die ganzen Leute auch nochmal sehr vehement auf. Wir hatten ja schon mal ein paar andere Geschichten dazu im zweiten Teil, aber Fred, wie fandest du hier die Weiterentwicklung der Firma, die Rolle der Firma?
An sich schlüssig, da die Firma ja schon spätestens im zweiten Teil als dämonisch irgendwie auftritt oder als im Hintergrund als wirklich nicht am Wohl irgendwelcher Menschen interessiert. Mhm. Und was ja, das ist ja, kommt in dem Film nicht vor, ich kam dann noch irgendwie im Hintergrund, hatte dann im Hinterkopf, dass irgendwo, ich weiß aber nicht, in einem Film oder Fanfiction oder sowas, ist ja Bishop dann letztendlich sogar der Bishop Wayland oder sowas, also der Firmengründer, ne? War das nicht irgendwie so?
Alien vs. Predator.
Genau, richtig. Ah, okay, da war es da drin. Und das hatte ich dann auch eben im Kopf schon drin und finde es eigentlich eine Witz, also eine spannende Art. Ich muss allerdings sagen, dass mich der Schluss jedes Mal so ein bisschen rausreißt. Ich finde ihn einfach nicht so richtig glaubwürdig, wie die da ankommen. Wie die mit dem Wissen, dass die haben, da mit so ein paar Plastiktüten umgehangen. Das sieht zwar teilweise ganz schön aus, gerade wo die da aussteigen aus dem Raumschiff, aber ich finde es logisch, wie es dargestellt ist, nicht schlüssig. Aber die Firma an sich, wie die sich da weiterentwickelt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hätte mir das in der Darstellung noch bedrohlicher oder, ja, die kommen irgendwie für mich gefühlt an wie so ein paar Versicherungsvertreter mit irgendwie, ja, oder so pseudo-verrückte Wissenschaftler wie dieser Typ mit der Brille da, der ankommt. Das reißt mich immer ein bisschen raus, der Schluss.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Bevor ich zu dir rüberschwenke, Basti, ganz kurz, ich sehe mit dem Blick auf die Uhr, der Fred muss uns leider verlassen, was wir vorher schon abgesprochen hatten und wussten. Von daher, wir werden den Fred am Ende aber mit einem persönlichen Fazit trotzdem nochmal hören, lieber Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle, Fred, dir erstmal ganz, ganz lieben Dank fürs schöne Gespräch. Du musst dich auf die Socken machen. Macht gut, so schön war das.
So ist es. Ich wünsche euch auch noch. Quatscht nicht mehr so lange, sonst wäre ich neidisch und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Ja, danke und maximal Erfolge. Ne?
Danke, danke.
Ganz genau, danke dir. Bis dann.
Ciao.
Ciao. So, jetzt rüber zu dir, Basti. Weyland Yutani. Hast du ähnliche Kritikpunkte wie der Fred oder hat das besser auf dich gewirkt?
Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, überall steht Weyland Yutani ja drauf, auf diesen ganzen Verbrennungsöfen, das wird ja erwähnt. Und irgendwie macht es das dieses Universum, in dem die sich bewegen müssen, irgendwie nicht kleiner, sondern es macht die Firma größer. Das Universum ist groß, überall, könnte aber Weyland Yutani sein. Und jetzt landet die auf dem Planeten, der eben halt der Weyland Yutani Corporation gehört. Wo du dir dann die Frage stellst, okay, was gehört denn da eigentlich alles dazu? Was ist denn dieses Unternehmen? Das macht sozusagen schon so ein bisschen spooky. Und ich finde das auch ganz gut gesetzt, dass die da halt auch so krass reagieren. Also erst reagieren die überhaupt gar nicht auf überhaupt irgendwas von dem Planeten. Aber so wie gesagt wird, wir haben hier Lieutenant Ripley hier. Ja, wir sind in 2 Stunden da. Bis gleich. Das schafft wirklich schon so was Bedrohliches und ich finde, das ist, was eigentlich schon ab dem ersten Teil eigentlich ja so präsent ist, was heißt präsent, aber so subtil eigentlich ist, das trifft es eigentlich eher, nämlich diese Bedrohung von irgendwo hinten, so eine graue Eminenz, hat es glaube ich auch mal genannt, das kommt ja eigentlich auch ganz gut zum Tragen. Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Funktioniert bei mir.
Was hast du? Hast du richtig gut ausgeführt. Das mit der grauen Eminenz finde ich toll. Super, super Formulierung. Für mich ist das auch irgendwie so ein fast schon Einsprengsel aus dem Paranoia-Kino, interessanterweise, was uns ja auch immer mal wieder verfolgt hier in dem Podcast. Im Endeffekt ist es ja genau das. Da ist so diese überwachende Firma im Hintergrund. Und das als zusätzliche Komponente, als zusätzliche Bedrohung, das bringt so eine zweite Ebene rein und ist eben nicht einfach nur ein Film über ein Monster, das Schrecken verbreitet, sondern es gibt auch die menschlichen Monster hier auf dem Planeten. Es gibt diese menschlichen Monster in Form von dieser Corporation. Und das bringt so viele Schreckensebenen rein und auch so viel, was Druck ausübt auf unsere weibliche Hauptfigur hier. Ich finde das toll. Das ist eine Ebene, die ganz stark ist in der ganzen Reihe und wie ich finde, gerade in diesen ersten 3 Teilen unglaublich schön, dass das meiste versteckt im Schatten passiert. Man sieht einzelne Menschen, man sieht einzelne Gesichter, aber man weiß ganz, ganz viele Dinge nicht, sondern kann sie nur unterschwellig spüren und bemerken, dass sie da sind. Und vielleicht sorgen sie dann hier und da dafür, dass sich die Haare ein bisschen aufstellen. Bei mir klappt das hier im dritten Film sehr gut. Ich habe einen Abschnitt, bevor wir gleich wirklich Richtung Schluss tapern. Ich wollte mich ganz gerne fragen, wir haben jetzt so viel Positives und so viel Gutes gesagt. Natürlich auch kleine Kritik einspringen sich hier und da. Aber Tacheles, hast du auch Kritikpunkte an diesem Film?
Erschreckenderweise gar nicht so viel. Was heißt erschreckenderweise? Ich hätte vielleicht vor 3, 4 Jahren oder 5 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemeckert, aber ich wüsste gar nicht jetzt warum. Als ich das jetzt gestern gesehen habe, habe ich so viel Freude mit dem Film gehabt. Und wir kennen eben halt die Produktionsgeschichte. Und ich denke schon zu wissen, im Großteil den Film rezipiert hat, dass sich da auch viel wiederkäut, also alles gerade was in Richtung Effekte geht oder wegen Tonalität und Stimmung. Aber das sind genau die Sachen, also gerade Tonalität und Stimmung sind genau die Sachen, die aus denen ich hier ganz viel Gewinn rausziehe. Diese Trostlosigkeit gepaart mit diesen ganzen Bildern. Also wenn das ein Flickenteppich sein soll, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, sehe ich nicht so. Das ist kein Flickenteppich. Das funktioniert tatsächlich als Film. Natürlich hätte man einen noch besseren Film draus machen können, aber ich habe da recht wenig Kritikpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du Kritikpunkt?
Nee, mir geht das nämlich ähnlich. Ich gucke auf diesen Film drauf und ich höre aus ganz vielen Ecken irgendwie Kritik, aber ich selber spüre die gar nicht. Also der einzig große Kritikpunkt, den ich sehe, ist, es gibt diese zwei Cuts, die super gut nebeneinander funktionieren, aber ich wünschte mir eigentlich einen Cut dazwischen, der die Stärken beider Filme vereint. So einen super Cut, der eben genau diese kleinen Dinge, die ich vorher schon benannt habe, irgendwie so zusammenfasst, dass ich dann dieses eine Ding als meine Lieblingsversion, als diese in Anführungsstrichen perfekte Version gucken kann. Denn ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Für diese Produktionsgeschichte, die da passiert ist, für dieses Chaos, für diese Intrigen, für dieses Gemauschel, für diesen Druck, für dieses ganze Tohuwabohu, sehe ich hier trotzdem einen Film, den ich wirklich einfach rund und stark und gut finde, der Bedrohlichkeiten hat, der Tempo hat, der Action hat, der Horror hat, der Charakterstärken hat, der eigentlich all das vereint, wo ich wirklich minimalste Punkte, wie vorher erwähnt, finde, die ich überhaupt ankreiden könnte. Eigentlich kann ich hier gar nicht viel ankreiden. Ich sehe hier einen guten Film. Und das hatte ich nicht erwartet, gerade jetzt auch, wenn man den Assembly Cut in aller Ruhe guckt, dass das alles dann doch so stimmig ineinandergreifend ist, wenn man halt gesehen hat, was da hinter den Kulissen alles los war. Spannend. Hinter den Kulissen gab es hier ja auch eine Liste von Gesprächspunkten und ich wollte an dieser Stelle fragen, hast du noch Punkte auf deiner Liste, die ich jetzt hier irgendwie noch nicht auf dem Zettel hatte? Möchtest du noch zum Schluss des Gesprächs Punkte anbringen? Dann los!
Ja, einen einzigen und der ist auch mit so einer großen Frage verknüpft, ja. Nämlich, wir kennen das ja aus dieser ganzen, ich sag mal, Hollywood oder dieser ganzen Blockbuster-Geschichte, wenn du einem Regisseur, einem jungen Regisseur ein Franchise anträgst, einen großen Film anträgst und der Film scheitert, dass normalerweise dieser Mensch keine Karriere haben wird oder keine große Karriere haben wird oder die ab dem Moment sofort beendet ist. Und das, obwohl dieser Film kein so riesengroßer Erfolg war wie die anderen Filme und auch kein Kritikerliebling war, und dass dieser Film wirklich mit seiner Produktionsgeschichte geplagt war, dass David Fincher danach eine Karriere hatte. Und ich sag dir, warum der noch eine Karriere hatte. Ja. Eben halt, weil die Leute natürlich auch nicht doof sind und die das auch mitbekommen haben und das vor allem auch gesehen haben, was in diesem Film drin steckt. Denn das ist nicht zu übersehen, dass der junge Fincher verdammt viele Ideen hatte und der auch gezeigt hat, wie man so eine Idee machen kann. Es gibt hier eine sehr, sehr, sehr schöne Szene. Die habe ich hier auch in den Notizen mit aufgenommen. Und zwar ist das die Szene, wo sich Clemens und der Gefängnisleiter, ich habe wieder seinen Namen vergessen, es ist heute... Ist,
Andrews.
Andrews, Dankeschön. wie die beiden ein Gespräch haben. Der Clemens wird ranzitiert zum Gespräch, dann wird der Adjutant 85 wird rausgeschickt und bietet ihm vorher noch eine Tasse Tee an mit Milch und Zucker. Hast du die Szene so ein bisschen im Hinterkopf noch?
Ja, total. Ich finde die Szene super stark, klar.
Genau. Du folgst dieser Szene, du folgst dieser ganzen Dynamik zwischen den beiden und in dieser ganzen Szene ist diese Teetasse dieses verbindende Element, um sozusagen zwischen den Einstellungen hin und her zu cutten und gleichermaßen ist die aber auch ein inhaltliches Element, sozusagen diese vorgespielte Höflichkeit, die am Ende dann umgekehrt wird und dann wendet sich mehrfach sozusagen das Blatt. Das heißt also, wir haben immer so ein bisschen hin und her schieben. Stefan nennt das immer ganz gerne diesen Glückwechsel, also sprich sozusagen wann hat hier ein Charakter in Oberhand und diese ganzen Sachen, diese ganze Dynamik und die ist so on point, die funktioniert so gut, dass du wirklich sagen kannst, okay, hier ist jemand, der weiß ganz genau, was er da tut. Dass der Fincher das nicht erfunden hat, sondern dass das auch so ein klassisches Spielberg-Element ist, was man zum Beispiel auch bei dem dritten hier Indiana Jones ganz gut sehen kann. Der hat das auch mit drin. Aber der hat das Handwerk verstanden. Und was ich da auch spannend finde, ist sein Einsatz von Close-Ups. Der Fincher, der setzt ja Close-Ups gezielt ein. Und zwar so, dass wir die Geschichte gut verstehen. Das heißt also, dass wir diese Inserts bekommen, um ein Greater Picture dann am Ende zu haben. Und ich finde das teilweise so gut, dass wenn du nicht drauf achtest, wenn du da keine Ahnung vom Film machen hast selber, dass du das einfach so hinnimmst, dass das der Film dann in deinem Kopf dann funktioniert. Durch diesen Einsatz von Close-Ups. Und da wollte ich kurz fragen, sind dir die Close-Ups überhaupt aufgefallen?
Die Close-Ups sind mir aufgefallen und das ist ja auch, glaube ich, ein Element, was Fincher auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, später immer wieder aufgreift und gerne nutzt in anderen Filmen. Mir ist es hier definitiv aufgefallen, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich auch ich stehe einfach auf Close-Ups, ne? Also ich komme auch aus der Porträtfotografie und dieses nah dran, das transportiert eben auch was. Ich fühle mich eben auch nahbar. Ich fühle mich eben auch nah dran. Und das trägt hier nochmal, das ist wieder so ein weiteres kleines Schippchen, ein weiteres Pfund auf dieser Atmosphärenschippe, was mich in den Film reinzieht und was mich auch irgendwie an die Charaktere bindet und an besondere Momente bindet. Dieser besondere Moment, den du gerade erwähnt hast, finde ich, das ist ein tolles Paradebeispiel, was du da rausgesucht hast, wo man eben voll in diesem fast schon Screwball-komödienartigen Spiel von Figuren drinsteckt. Diese Teetasse, selbst wenn man nicht so richtig ein Gefühl dafür hat, was gerade im britischen Raum so eine Teetasse auch für eine symbolische Bedeutung von Höflichkeit und Miteinander, ne, was das bedeutet, man spürt das in diesem Film durch den Einsatz der Kamera, durch die Schnitte, durch die Close-Ups. Und es ist eine fantastische Szene, die halt auch eine gewisse Art von Humor mit drin hat, die sehr feinfühlig zwischen den Zeilen und auch durch Blicke erzählt und eben durch die Symbolik dieser Tasse. Also ich merke in diesem ganzen Film, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, was du da gesagt hast, was Fincher auch da schon für ein Paket mitgebracht hat, für ein tolles Handwerk, für einen tollen Blick, für Ideen, für ein riesengroßes Ideenpaket, was er da mitgebracht hat. Ich finde, das merkt man seinem Erstling, auch wenn er den selber hassen mag, was gute Gründe hat. Ich merke dem Film Finchers Talent von Anfang bis Ende an.
Genau. Das auf jeden Fall. Und vielleicht hier noch tatsächlich noch eine Ergänzung einfach noch mit dazu. Dieses Foreshadowing, mit dem David Fincher arbeitet, da hat ja die Kinofassung ja wirklich drunter gelitten, denn im Assembly Cut ist ja dieses Ende, wo dieses Alien ja dann mit diesem heißen Blei übergossen wird und dann das Wasser von der Sprengtanlage ist ja dann zum Platzen bringt, ist ja eigentlich sozusagen schon erklärt. Der Film hat das sozusagen vorher schon erklärt, wie das passieren wird, anhand eines Blecheimers. Also im Assembly Cut sieht man eben halt, wie das Alien ja schon mal eingefangen wird und mit Feuer ja vertrieben wird und da reingelockt wird in diese Kammer, wo diese ganze Toxic Waste ist. Und da ist noch ein heißer Eimer, wenn die Sprinkleranlage angeht und der zerplatzt dann. So, das heißt also, wir haben das schon mal gesehen. In dem Moment kannst du jetzt nicht viel mit der Information anfangen, aber zum Ende macht es dann eben halt Sinn, wo dann automatisch so, jetzt verstehe ich das. Guckst du dir nur den Kinocut an, denkst auch so, okay, da gehört jetzt ganz schön viel, was heißt Vorwissen dazu, aber viel Fantasie, Imagination dazu, um das zu raffen halt. Und fühlt sich in Augen gesetzt an. Oder auch so in einfachen Sachen wie die laufen die Gänge lang und wo die Kerzen angemacht haben und zwei Kerzen gehen aus. Und es müssen genau zwei Menschen sterben, für jede Kerze sozusagen ein Mensch. Und das ist so ein Foreshadowing, Licht auslöschen, Leben auslöschen. Also das ist schon, also ich finde diesen längeren Cut tatsächlich wirklich viel besser und zeigt eben halt auch, was Fincher kann. Und ich bin auch froh, dass er eine Karriere hatte und dass er uns dann auch so viele Filme beschert hat.
Mhm, absolut, das sehe ich ganz genauso. Mein Zettel ist leer. Ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich. Und ich würde, wenn du keine Einwände hast, dich bitten, ein Fazit zu formulieren. Oder hast du noch Punkte, die du vorher sagen wolltest?
Nein, ich habe tatsächlich alles soweit hier von meiner Liste hier runter. Ich schaue gerade durch. Ja, ich habe alles hier runter. Gut. Super.
Dann Fazit, mein Lieber. Los geht's.
Alien 3 ist ein toller Film. das erstmal vorweg. Ich mag diesen Film wirklich sehr. Ich habe es gestern wirklich wieder gemerkt, was früher nur so ein Gefühl war und was so eine Mischung aus ich steht hinter den anderen Filmen und wenn ich die immer direkt miteinander vergleiche, fällt der so ein bisschen ab. Hat sich gestern komplett relativiert, weil ich auch meinen Blick auf diese ganze Reihe ein bisschen verändert habe. Ich liebe diese Reihe, wie man ja unschwer auch diesen Podcast-Namen ja halt auch entnehmen kann. Aber ich kann diese Filme alle als eigenständige Filme sehen. Ich kann die losgelöst voneinander betrachten und habe da wirklich Spaß einfach dran, dass da eine Welt gezeigt wird, eine große Welt. Und jeder Filmemacher zeigt da so seine Perspektive auf diese Welt. Und dieser dritte Film, der ist so gerade auf diesem Planeten, dort wo die sind, in dieser Einöde dort, das ist so eine Trostlosigkeit, die ich in keinem anderen Film so gesehen habe. Und das fasziniert mich, das ist irgendwie ganz toll. Das saugt mich richtig rein und ich mag eben halt auch diese Trostlosigkeit. Ich mag auch dieses Ende und dass es dann trotzdem noch dramatisch ist und dass es zumindest so ein Redemption halt auch für Ripley gibt. Und dann ist es eben halt durch ihren Tod, aber dadurch kann eben halt viel Unheil abgewandelt werden und all so eine Sache. Da schwingt ganz viel mit und die ganzen anderen Themen, die da mit drin verarbeitet sind und dann ist natürlich auch diese ganze Produktionsgeschichte wahnsinnig faszinierend. Also auf so vielen Ebenen habe ich da so einen Mehrwert aus diesem Film, dass ich wirklich sagen kann, ich mag den Film wirklich sehr gerne und ich will den gar nicht mit dem ersten oder dem zweiten vergleichen, sondern für sich genommen ist das wirklich ein echt guter Film. Das ist kein herausragender Film, aber es ist ein echt guter Film, für den ich sehr, sehr, sehr viel Liebe übrig habe und ich glaube, mehr kann ich auch gar nicht wirklich dazu sagen, weil das meiste habe ich schon auch im Gespräch gesagt.
Cool, ich danke dir. An dieser Stelle spielen wir zurück in die Zukunft und ich sage, lieber Fred, Bühne frei, hier dein Fazit.
Und hier jetzt mein nachgereichtes Fazit. Um die Monsterfolge nicht noch monsterhaft länger werden zu lassen, werde ich mich auf ungefähr 15,5 Minuten beschränken. Auch kann ich keinen Bezug nehmen auf die Fazits der anderen beiden, denn die habe ich noch nicht gehört. Doppelungen sind also nicht ausgeschlossen. Ich finde es sehr schade, dass der Film von vielen so heruntergeredet wird, denn so schlecht ist er nicht. Auf IMDb eine Bewertung von Userwertung von 6,2 oder so, Metacritics zusammengefassten Kritiken sogar nur bei 54. So schlecht ist er nicht. Er ist nicht so gut wie die ersten beiden, er ist nicht so genial, nicht so wegweisend. Ist zwar atmosphärisch relativ dicht, aber trotzdem in den ersten beiden Filmen noch dichter gepackt. Geile, krasse Ideen, aber er ist trotzdem gut. Und ich denke, dass einfach enttäuschte Franchise-Fans da ihre Enttäuschung mehr Lauf gelassen haben, als sie es vielleicht hätten getan, wenn sie zuerst diesen Film gesehen hätten und das ihr Maßstab gewesen wäre. Ich mag diesen Film, er zieht mich jedes Mal in seinen Bann, jedes Mal, und ich habe ihn wirklich schon ein paar Mal geschaut. Diese Düsterheit, die Optik und Atmosphäre allgemein und Musik, was wir gesagt haben, dann dieses Setting, die Knastgemeinschaft auf diesem Gefängnisplaneten mit ihrer Religion und dann kommt da Ripley rein und das Alien. Der Film ist spannend, er ist kurzweilig, er ist nicht an allen Stellen rund, aber er ist einfach absolut eine Empfehlung wert für jeden, der alt genug ist, den Film zu schauen und ja, grob in die Richtung gern Filme schauen möchte. Schaut euch den an. Wenn ihr ihn kennt, schaut ihn nochmal. Es lohnt sich. Ich sage auf Wiedersehen bis Folge 101.
Danke, lieber Fred. Dann bleibt nur noch mein kleines Fazit übrig. Ihr beide habt eigentlich, wie immer, schon so ziemlich alles zusammengefasst. Was soll ich da ergänzen? Ich kann eigentlich auch nur sagen, toller Film. Ich mag den. Und wenn ich auf die Reihe gucke, die 1, 2 und 3, das, ich glaube, Basti, du hattest das vorhin schon erwähnt, das ist wie eine runde, abgeschlossene Trilogie und dazu gehört eben auch dieser dritte Teil. Der macht den Story-Arc von Ripley rund, der schließt die ganze Geschichte ab, der hat die Fäden weitergeführt, weitergesponnen, ist interessant damit umgegangen, hat Überraschungen reingebracht, hat sich eine ganze Menge getraut und trotzdem gleichzeitig auch irgendwie eine Rückbesinnung auf den ersten gefunden, was auch wie so ein Rahmen wirkt von dem wieder etwas kleineren Setting. Es gibt kleine Kritikpunkte, es gibt Schwierigkeiten wegen der beiden Cuts, aber im Großen und Ganzen gucke ich da drauf und muss sagen, wenn ich die Alien-Reihe durchgucke, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich den ersten und den zweiten geguckt habe, gucke ich immer auch den dritten und ich gucke den dritten mit sehr großem Genuss von allen Sinnen. Denn das ist ein toller Film. Es ist ein wirklich schöner Abschluss dieser Dreierkonstellation und ja, ich bin gespannt, ob uns das ähnlich gehen wird, wenn wir dann vielleicht in rund einem Jahr über den vierten Teil sprechen, worauf ich mich auch sehr freue. Zu Alien 3 bleibt zu sagen, das war ein richtig schönes Gespräch. Ich bin sehr dankbar, sowohl dem Fred als auch dir, lieber Basti. Das hat total Spaß gemacht, da richtig tief einzusteigen. Es gibt noch tausend Themen, die man benennen könnte und man kann in alles viel, viel tiefer einsteigen. Aber das könnt ihr da draußen auch tun, indem ihr euch diese wunderbare Quadrilogie anschafft, alle Versionen runtersuchtet und vor allem dieses große Füllhorn an Bonusmaterial sichtet. Ich empfehle wirklich sehr, guckt euch diese Featurette zu den Special Effects an, denn das ist wirklich eine unglaubliche Leistung, die da gezeigt wird und gerade wie mit dieser Miniaturpuppe gespielt wird, das ist eine Augenweide und da geht wirklich das Cineastenherz auf. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank. Ich gebe an dich für die Abschlussworte, lieber Basti, den Staffelstab zurück und sag nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag A, euch beiden, B, auch mir, da ich jetzt auch schon einige Jahre mit dabei bin. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre und viele tolle Gespräche. Dankeschön und bis dann.
Danke, Udo. Das ist schön, dass du hier auch nur so spontan noch die Moderation für einen Film noch mit übernommen hast. Für euch da draußen. Das ist natürlich halt auch immer so ein Ding. Man kann natürlich eine ganze Folge alleine durchmoderieren. Das funktioniert und das geht auch. Ich finde aber, wenn wir hier zwei Leute haben, die das können und wollen, dann finde ich das immer angenehmer, wenn man da so einen schönen Wechsel hat, wenn man sich da so ein bisschen abwechseln kann, die Hand reichen kann, um das ein bisschen lockerer zu gestalten. Und deswegen, ja, finde ich das ganz gut. Und der Udo hat ja nachweisliche Moderationsqualitäten, von daher
why not?
Genau. Tatsächlich, das war es erstmal für heute mit dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst uns gerne bitte eine Bewertung da bei Apple Podcasts, bei Spotify, sonst wo. Lasst uns einen Daumen da, wo es geht. Teilt das, erzählt es euren Freunden, euren Müttern und euren Vätern, dass es uns gibt. Und denkt dran, das Ganze bleibt kostenfrei. Ihr müsst keinen einzigen Cent bezahlen. Wir produzieren das auf eigene Faust und deswegen reicht uns einfach ein bisschen Liebe und ein paar virtuelle Herzen. Da sind wir ganz glücklich. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns auch, wenn ihr die nächsten 5 Jahre wieder einschaltet und sage danke fürs Einschalten. Danke dir, Fred, und danke dir, Udo, fürs tolle Gespräch.
Danke auch dir, lieber Basti.
Entlasse euch jetzt in eine schöne Woche und bis dahin viele liebe Grüße und Ahoi.
Adios.